Der Goiner holt das Spielwort als Dreh.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Fanatikerinnen an den Podcast-Endgeräten. 2x20 netto ist wieder auf dem Plan. Heute mit Folge 210, eine richtig lange Folge und, ich nehme vorweg, richtig geilen, spannenden, aber auch schockierenden News, die wir hier raushauen. Nehme ich heute hauen raus. Ich, euer Futsal-Economist Daniel Weimer und auf der anderen Seite der Sebastian Rauch, euer Futsal-Philosoph. Hi Sebastian, ich grüße dich.
Hallo Daniel, sei du auch gegrüßt. Lange, lange Zeit nicht gehört und gesehen. Nein, schön, schön Daniel, dass wir eine sehr hohe Frequenz weiterführen und ja, die Heiserkeit ist ein wenig in der Stimme, denn wir haben heute ja schon ein wenig Arbeit hinter uns, aber es geht weiter. Die Woche war interessant und das Wochenende hat uns auch nochmal sehr, sehr viele Neuigkeiten gebracht. Die schlussendlich, du sagst es gerade schon, vielleicht schockierend, aber zugleich auch eine Chance sind, Daniel.
Absolut. Du hast ja gerade angeteasert, für alle, die heute nicht im Livestream waren, Futsal Panthers Köln gegen den TSV Weilimdorf. Wir waren heute, ja, vor 5-6 Stunden im Livestream als Duo, als Mr. Futsal Duo bei dem Panthers Köln im Wasseranlen Dome. Und deshalb auch meine Stimme so heiser, weil ich habe hier auch oft hier so
Klarer Helfer!
Ja, so rumgeschrien wie ein Fackelchen. Nein, war ruhig. Schaut euch das gerne an. Sport Europe. Ich glaube, es war okay. Wie man das von uns kennt. Wir philosophieren auch gerne über das Spiel und vor allen Dingen auch taktisch. Sebastian, wie fandst du es heute?
Ja, ich fand es richtig gut. Also ich fand es einfach, es ist ja immer das ist eine persönliche Wahrnehmung gerade. Man macht das ja auch, weil man einfach eine Liebhaberei da verfolgt und das haben wir gerne gemacht. Und damit verbunden habe ich aber auch schon hier und da ein Feedback bekommen und das Feedback war durchaus positiv, Daniel. Also auf jeden Fall. War eine coole Zeit und ich hoffe, dass wir bald wieder kommentieren, beziehungsweise dann auch wieder Livestream machen. Mal schauen. Ja? Wie fandest du es denn, Daniel?
Hat viel Spaß gemacht und immer anders Umfeld zu sehen, ist wirklich auch toll und einfach die Enthusiasten zu sehen und auch die Fans unseres Podcasts zu treffen, die dann immer wieder auf uns zugekommen sind und mit uns gesprochen haben. Das motiviert mich jetzt auch nochmal richtig zu sehen. Ja, wir erreichen Menschen hiermit.
Ja, sehr cool. Menschen, die wir zuvor noch nicht kannten, kamen heute auf uns zu und sagten, ey, die hören unseren Podcast und finden das richtig klasse. Und wie du schon sagst, das motiviert einerseits und andererseits fühlen wir uns natürlich auch verpflichtet als eine wichtige, ich sag mal, zum Teil journalistische Quelle hier zu agieren, aber insgesamt einfach unsere Liebhaberei zum Futsalsport auszuleben.
Jo, und dann kommen wir doch direkt zum Feedback aus dem, soll ich auch immer so ein Feedback machen? Feedback. So ein bisschen, das kann ich auch einstellen. Und zwar, Ricardo hat sich zuerst gemeldet aus Berlin und hat nochmal auf unsere Lizenzdiskussion hingewiesen aus dem letzten Podcast und meinte auch, nächste Saison wird es ist auch die UEFA Futsal C-Lizenz ausreichend für die Futsal-Bundesliga, aber keine A-Lizenz Fußball mehr, weil das war ja nochmal unsere Diskussion. Rund um das Thema Lizenzen, wie kann es sein, dass Trainer ohne Lizenzen denn überhaupt auf der Bank sitzen über längeren Zeitraum?
Ja, ergibt Sinn auf jeden Fall. Ist auch eine gute Verbesserung, was das angeht, weil damit so eine gewisse, ich will sagen, doch Qualität auch sichergestellt werden soll. Ich kann mir vorstellen, dass dann langfristig, sobald es ausreichend C-Lizenzangebote gibt, und damit verbunden dann darauf aufbauend auch B-Lizenz-Angebote, dass dann wieder die B-Lizenz nach wenigen Jahren verpflichtend wird für die Bundesliga.
Ich hatte da mal übrigens einen eigenen Gedankengang bei der B-Lizenz oder generell bei den Aufwendungen. Weil im Fußball hat man ungefähr die gleichen zeitlichen Aufwendungen für die Fußball-B-Lizenz wie für die Futsal-B-Lizenz. Aber eigentlich hast du ja für eine Futsal-B-Lizenz für ein Reinvestment, was man dort tut, man muss bezahlen plus die Zeit. Im Futsal komme ich das auf jeden Fall fast nur in der Bundesliga. Und eigentlich hat man doch dann lokal, wenn man irgendwie in München oder in Berlin ist, da gibt es nur einen Verein. Also wenn dort ein Verein ein B-Lizenz in der Habe hat oder einen Trainer, dann gibt es überhaupt keinen Markt. den, also auf welchem ich meine B-Lizenz wertvoll und auch wertsteigernd für mich selbst einbringen kann. Also da muss man sich auch mal was überlegen.
Ja, Daniel, lese gerne nochmal den Artikel zur Regionalisierung der Bundesliga von mir, denn auch da ist ein entsprechender argumentativer Absatz, dass die Traineranfrage oder Nachfrage und das Angebot durch, sagen wir mal, dann insgesamt 24 Teams in einer regionalen Bundesliga schlussendlich größer ist und somit auch die Lizenzen und auch damit verbundene Lehrgänge natürlich auch attraktiver macht.
Ja, ich sehe schon, du holst das immer als rhetorische Wunderwaffe raus, dein regionales Bundesliga-Konzept. Aber ja, ich gebe dir recht.
Es ist eine Idee und dafür diente der Artikel und diese Idee, mal über, ja, mit weiterführenden Gedanken darüber zu diskutieren, ne, über Veränderungen, ja, die positiv sind.
Genau, so. Dann gab es ein Feedback von Strohgeländer und da ging es mal darum auf Instagram und er hat gefragt, was war denn der Spielabbruch Regionalliga Süd von DJK München gegen AFG Bergstraße? Was war hier der Grund? Melde sich bitte, wer mehr weiß.
Ja, wir wissen es auch nicht.
Genau. Dann, es gab anonymes Feedback und der VfL Oldenburg will wahrscheinlich Futsal auch dicht machen, Regionalliga Nord. So, da kommen wir heute ja noch ganz oft drauf, zum namenhaften Vereinen. Ja. Also auch beim VfL Oldenburg sieht es nicht gut aus mit dem Futsal.
Genau, der VfL Oldenburg im norddeutschen Fußball auf jeden Fall bekannt. Ja, da hat uns eine Nachricht erreicht, müsste von einem Spieler gewesen sein. Und dieser hat uns das entsprechend berichtet. Genau, dass dort wohl absehbar der Futsal nicht weiter gestaltet wird. Vielleicht haben wir das auch missverstanden. Also gerne darf sich der Verein bei uns melden. Ich glaube, die Futsal-Falken heißen sie ja, der Club, die Abteilung. Genau, aber das ist aktuell unser Wissensstand, dass da ein weiterer bekannter, ich sag mal, Fußballname im Futsal, im Futsal AD sagt.
Wir können ja hier schon so viel teasern, das wird noch heute Relevanz haben. So, das können wir jetzt schon mal sagen.
Was? Okay.
Ja, komm noch. Dann haben wir noch die letzte Feedback-News von Sergio, der sich nochmal auch zu der regionalen Bundesliga geäußert hat und auf der einen Seite eher verstärkt, dass viele in seinem Bekanntenkreis das eigentlich gut finden, wenn man sagt Bundesliga und dann hellhörig werden. Und eben auf dieses Signal anspringen der Bundesliga. Auf der anderen Seite, und da fand ich die Argumentation interessant, daran habe ich noch nicht gedacht, zu sagen, ja, es will nicht jeder in die Bundesliga aufsteigen, wie jetzt eben Niederrhein-Socker, wie Kiel, vielleicht dann auch andere Vereine, die jetzt gar nicht hoch wollen. Aber eigentlich doch gar nicht schlecht, dass man sagt, ich möchte erst professioneller werden, ich möchte mich erst besser aufstellen, um dann in die Bundesliga zu kommen. Also dieses Ziel Bundesliga zu haben, aber zu erkennen, ich gehe da jetzt nicht so blauäugig rein.
Ja, also die Erfahrung hat man auch auf Basis der Beobachtung von außen auf jeden Fall. Und finde ich auch, ist ein spannender Gedanke, dass man so auch da ganz ehrlich ist. Und es ist, das hast du, glaube ich, auch schon mal betont, sowas sind sehr gesunde Entscheidungen. Ja, da erstmal zu sagen, nee, machen wir nicht mit. Gleichzeitig ist es für mich auf jeden Fall sehr interessant und sollte auch für den deutschen Futsal sehr interessant sein. Was sind denn die tatsächlichen Beweggründe, dass man das eben noch nicht macht? Und da steht ganz klar eben der Kostenaspekt nach ganz, 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 ganz vorne. Und ja, wie kann man die Kosten senken für eine Bundesliga, Daniel? Na, auch hier Thema Regionalisierung. Ja, und so könnte man natürlich da den Zutritt zu einer Bundesliga sportlich, ja, denn es sind ja eigentlich sportlich qualifizierte Teams, ermöglichen. Ja, aber gut, absolut gesunde Entscheidung, jetzt nicht in eine eingleisige nationale Liga einzusteigen, wenn ich das richtig verstehe, Daniel. Und ja, Chapeau gegenüber den Clubs.
Also dann nochmal vielen Dank an alle, die uns immer Feedback melden über Instagram oder andere Kanäle wie Homepage-Kommentare, Podcast-Kommentare, ist auch möglich bei Spotify zumindest. Das lesen wir. Meldet euch. So, dann bin ich bei den News. Ich habe ganz viele News. Wir haben ganz viele Hauptthemen. Oh Gott, wie kriegen wir das heute alle unter? Das heißt, wir machen hier im Schnelldurchlauf mit den News. Erstens, Kim Herterich taucht wieder auf, war bei Hot Weg, ist jetzt in Polen.
Korrekt, ja. Daniel, korrekt. Wir haben ihn entdeckt, beziehungsweise hat uns Clemens Burmeister darauf aufmerksam gemacht. Er ist nämlich zur Winterpause gewechselt nach Polen, um dort, und so wurde es, in irgendeiner sächsischen Nachrichtenebene habe ich es gelesen dann, um dort unter professionelleren Bedingungen Futsal zu spielen. Ich schaue jetzt gerade nochmal nach, wie der Verein heißt. Hast du den gerade auf dem Schirm, den Verein?
Nee, habe ich leider auch nicht mitgeschrieben hier.
Ah. Ja, aber das ist einfach zu recherchieren. Grundsätzlich ist er für uns wahrscheinlich auch nicht aussprechbar, der Verein.
Genau, also nochmal melden können wir auch noch nachliefern.
Genau, aber Kim Herterich nicht mehr in der Futsal-Bundesliga. Er wagt den Schritt. Ich weiß nur, dass er dort den Schritt wagt, um den Verein vor dem Abstieg mitzuhelfen, den Verein vor dem Abstieg zu retten. Also ist kein Top-Club in Polen, wie damals zum Beispiel der Cleverson Pelk. Der hat ja bei dem Top-Club in Polen gespielt. Aber Kim Herterich wagt diesen Schritt in eine durchaus professionellere Liga im Vergleich zur Futsal-Bundesliga. Wird ihm gut tun. Und das ist dann natürlich auch spannend. Jetzt haben wir schon mehrere deutsche Spieler, die zwischenzeitlich oder aktuell den Schritt ins Ausland wagen, ne? Genau wie Christopher Wittig, der aktuell ja auch noch in Belgien spielt. Zwischenzeitlich hatten wir Gabriel Oliveira auch in Belgien. Pedro Strickert spielt aktuell in Belgien. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern schon kannst.
Viel outgesourced.
Ja, auch Pavlos Wiegels war zwischenzeitlich in Polen und in Frankreich aktiv, ja. Also wir können schon ein paar Namen nennen, die aus Deutschland ins Ausland gewechselt sind. Und damit meine ich halt nicht Legionäre wie Matthias Block, der halt noch nie in Deutschland gespielt hat. Also ich finde, in Sachen Kim Herterich ist das eine positive News und wird ihn und auch der Nationalmannschaft hoffentlich gut tun.
Absolut. Dann gehen wir weiter. Vor allen Dingen einige Nachrichten zu verschiedensten Frauen-Damen-Turnieren. Nämlich, herzlichen Glückwunsch geht an die deutschen gehörlosen Frauen, die den 5. Platz bei den European Deaf Championships geholt haben. 3-1 gegen Frankreich im Spiel um Platz 5. Man hat auch bei dem ganzen Turnier eigentlich nur ein Spiel verloren, das aber hoch, 5-0 gegen Irland. Und ist ein tolles Turnier dort, was die gehörlosen Verbände da anscheinend organisieren. Sieht toll aus. Schöne Bilder, die Frauen. Ich kenne ja auch einige von den Fortuna-Frauen. Also da Glückwunsch geht raus.
Ja, auch Glückwunsch von meiner Seite.
Ich habe dann übrigens auch in unser Instagram-Dashboard mal die Futsalseiten der DGSV, also Deutscher Gehörlosen Sportverband, Männer-Nationalmannschaft und Frauen-Futsal-Nationalmannschaft hinzugefügt. Die Frauen haben tatsächlich schon über 3000 Follower und steigend.
Sehr gut. Ja, erfreulich. Also wir werden in Zukunft noch sehen, was uns diese Social-Media-Daten alles so bringen und in welchen Zusammenhang diese dann auch stehen, ne? Aber auf jeden Fall spannend zu beobachten, weil das ist natürlich für viele die erste Anlaufstelle, um zu connecten, um halt Informationen zu erhalten. Das muss man sagen. Dafür sind diese Daten unseres Dashboards richtig, richtig cool. Und ganz spannend auf jeden Fall, dass da die gehörlosen Frauen gar nicht so schlecht abschneiden.
Dann haben wir nochmal die Frauen, und zwar die Futsal Euro der Frauen. Qualifikation zur Europameisterschaft. Deutschland ist nicht dabei, leider. Das erinnert mich damals an die Aussage über die Futsal-Männer hier.
Da sind wir so gut wie San Marino, Luxemburg, Liechtenstein.
Ja, das ist wieder genau so. Leider nicht dabei.
Ja, wie gesagt, letzte oder vorletzte Folge habe ich das ja auch sanft kommentiert, würde ich sagen. Ob es überhaupt Sinn macht, darüber nachzudenken, jetzt ein Frauen-Futsal-Nationalteam zu gründen. Es wäre wieder ein Dach, bevor der Rest da ist. Und da sehen wir eh schon Probleme im deutschen Futsal. Ich glaube, wir sind gut damit beraten in Deutschland, da über andere Wege noch nachzudenken, auch wenn wir wissen, dass wir mit unseren Frauen, ja, europaweit nicht schlecht sind, also wären, ne, wenn mit der Nationalmannschaft. Aber ich weiß nicht, ob es ein gesundes Nationalteam wäre für den deutschen Futsal. Deswegen, das muss man natürlich durchdenken.
Nächste News, so halb international, also Deutschland und Sean Beresford kam heute raus. Von Jan Regensburg ist nominiert für die Nationalmannschaft von Neuseeland. Futsal-Nationalmannschaft.
Ja, ja.
Kam unerwartet, muss ich sagen.
Weiter weg kannst du nicht nominiert sein. Ja, ich hoffe, die Reisenkosten werden übernommen.
Ja, aber fand ich schon. Glückwünsche gehen natürlich raus.
Ja, da, herzlichen Glückwunsch.
Dann noch weitere News aus dem Bereich Internationales. Ich habe, müssen wir mal schauen, wir haben ein bisschen Nationales, noch ein bisschen Internationales. Ich habe erstmal wieder gesehen, Miguelin ist wieder bei Once Football dabei. Also man hat anscheinend einen guten Eindruck hinterlassen damals. Ist weiter mit aktiv. Jetzt ist er 39 jetzt. Also anscheinend generiert er da Wert. Und ich habe was ganz Tolles gesehen, zufällig bei YouTube. Und zwar ein Turnier vom 12.12.2025. Ist schon etwas her. Ich habe es jetzt erst gesehen. Es ist ein Indoor-Soccer-Event in Rumänien. Und man sieht dort Ricardinho zusammen mit Ronaldinho spielen. Wie geil. Also ich habe mich so gefreut, als die beiden auf dem Platz gesehen habe. Also sucht das gerne bei YouTube. Ist ein wirklich, da geht einem das Herz auf, wenn man diese zwei Menschen und wirklich trickreichen Spieler sieht zusammen.
Ja, ist wahrscheinlich eher ein Show-Event, ja. Und ja, irgendeiner wird da die große Spende getätigt haben, um das zu ermöglichen. Aber diese Kombination zu sehen, da geht doch jedem Fußballer wie auch Futsal-Liebhaber das Herz auf.
Zumal sie auch nicht so dick sind wie Wesley Snyder, der da auch auftaucht. Der sah unerkennt, also der hat sich jetzt gar nicht wiedererkannt. Materazzi war noch dabei und so weiter. Also sucht mal gerne nach. Ist irgendwie ein schönes Event auf jeden Fall. So, jetzt die nationalen Sachen. Jetzt sind wir, glaube ich, durch bei den internationalen Sachen. Wir haben einmal ja die deutsche Futsal-Jugendmeisterschaft heute in Duisburg beendet. Blauen hat das C-Jugendturnier gewonnen, habe ich gesehen. Der TSV Niendörfer hat das A-Jugendturnier gewonnen. Generell ist mir aufgefallen, wenig bekannte Clubs dabei. Ich nehme an, das liegt daran, dass für diese Meisterschaft natürlich nur die Nicht-NLZ-Teams vorgesehen sind, oder?
Kommt drauf an. Also wie gesagt, ich denke, das steht jedem offen. Ich kann dir aber nichts Genaueres zur Qualifikation nennen. Ich weiß, dass es im Westen so läuft, dass die Landesverbände einen Meister stellen. Dann gibt es eine westdeutsche Futsalmeisterschaft für die Junioren, die auch in Duisburg stattfindet. Und dort qualifizieren sich dann die besten beiden, glaube ich, für die deutsche Meisterschaft. Genau. Aber meines Wissens nach sind aktuell nicht viele NLZs dabei. Ne? Aber das finde ich auch überhaupt nicht tragisch, weil im NLZ natürlich schon ganz klar in Richtung Rasenfußball agiert wird, dass sie es methodisch hier oder auch dann als nicht als Methode verwenden, so ein Turnier, beziehungsweise die Futsalmeisterschaft, denke ich, ist auch völlig legitim. Alle haben seine Gründe. Ich finde es umso schöner, dass dann auch hier über solche Futsalmeisterschaften auch, ich sag mal, eher unbekanntere Teams dann oder kleinere Teams auch mal auf einer DFB-Bühne mitspielen können. Ne? Bei aller Liebe ist die Nachhaltigkeit hier natürlich dann auch nur relativ zu betrachten oder auf jeden Fall diskutabel.
Nächste News kommen aus Mainz. Dort gibt
letzter Kommentar, den kann ich einfach nicht lassen, weil es Fakt ist, es ist ein weiteres Wochenende, ja, das zweite Wochenende hintereinander, wo man das komplette Budget für die U19 Futsal Stützpunkte Deutschlands insgesamt und sogar mehr, wahrscheinlich wird es sogar leicht mehr sein, also das doppelte Budget der kompletten U19 Futsal Stützpunktarbeit, in Duisburg ausgegeben hat. Der Niederrhein, der Verband des Niederrheins, der FVN, freut sich.
Ja, da geht immer im Kopf, höre ich immer nur das hier.
Setzt sich zusammen aus Foot, das ist Fußball, und Saal heißt der Saal. Und
das kommt dann bei mir im Kopf.
Wenn du an den Fußballverband des Niederrheins
denkst. Ja, genau, richtig. So. Dann, ja genau, jetzt hast du mich natürlich hier in meinem Flow gestört so ein bisschen, aber alles gut, Sebastian, das kenne ich von dir.
Kommst wieder rein, Daniel.
Ja genau, hast du auch im Livestream gemacht. Nee, Thüringen, in der Thüringen-Liga gewinnt Budenzauber Ost, auch mal wieder so ein richtig schöner Uniliga-Name, die Landesmeisterschaft im Finale gegen die U19-Stützpunkt aus Jena. Ich weiß nun jetzt nicht, ob dann dieses Team dann auch nächstes Jahr in der Regionalliga Nordost teilnimmt. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall Thüringenmeister. Grüße gehen raus.
Genau, also wenn es Thüringen Meister ist, wäre er ja eigentlich qualifiziert, ne, um in die Regionalliga aufzusteigen. Allerdings haben wir da keine Information, ob dort auch dieser Schritt gewagt wird.
Die Uni Mainz nimmt an den European Universities Games teil, beziehungsweise möchte teilnehmen, hat einen eigenen Instagram-Kanal, den wir auch ins Instagram-Dashboard aufgenommen haben, und sucht jetzt Sponsoren. Ich war nur heute etwas verwirrt, weil anscheinend auch Münster sucht, wahrscheinlich für die Frauen. Also, dass Münster für die Frauen hingeht und Mainz für die Männer. Also da nochmal bitte, wer mehr weiß, nochmal Bescheid sagen. Habe ich nicht ganz verstanden heute. War irgendwann, wo wir im Livestream waren, ich würde sagen, während des Livestreams, wenn multitaskingfähig bin ich nicht, dann habe ich das nicht aufgenommen. Also gerne nochmal melden, warum dann auch hier dann zu dem University Games gefahren werden sollte oder ob ich das falsch verstanden habe. Dann haben wir aus der nationalen Liga noch, der Vichai, kommen wir nachher dazu, Torschützenkönig der Hauptrunde. 18 Tore hat er gemacht. Letzten zwei Spiele nicht, muss man auch dazu sagen. Also er ist Torschützenkönig geworden, obwohl er die letzten drei Spiele nicht mitgemacht hat. Jetzt war er wieder dabei und da kommen wir ja dann gleich dazu, warum auch der Vichai sogar bei einer KI hoch im Kurs stand. Kommen wir ja gleich nochmal bringen, ne?
Ja, weil, wie gesagt, das Spiel jetzt auch von Weilimdorf in Köln ist auf jeden Fall, oder vor allem auch mit Dervişay, ein gewisser Nachweis für mich, warum Mergem Dervişay auch schon 18 Tore in der regulären Saison hatte, obwohl ihm natürlich auch ein paar Spiele fehlten am Ende und damit Torschützenkönig trotzdem wurde. Man sollte sich das Spiel anschauen, einfach auch um ein bisschen von Mergem Dervişay zu lernen. Denn der Mann schießt auf das Tor. Der will, der möchte fressen, sage ich gerne. Und das ist bemerkenswert. Und daher auch aus meiner Sicht erstmal auch herzlichen Glückwunsch an Mergem Dervişay zur Torschützen.
Ach hier, können wir noch hier das sagen.
Ja, Jungs, ey, überragend. Zum Genießen für alle.
So war das.
Genau. Ja, aber der Punkt ist, ja, schön, das können wir schon vorwegnehmen, eben wie du schon erwähnst, dass er wieder da ist.
Genau. Und dann habe ich noch gesehen, ich habe mal geschaut, eigentlich habe ich einen Post gesehen von UEFA Futsal oder von Cartagena über das Ranking der Clubs in Europa, also ein UEFA Futsal Club Ranking. Nur jetzt suche ich hier parallel in meiner Liste und sehe dieses Ranking nicht mehr. Gut, vielleicht findest du es gleich nochmal in unserem Chatverlauf hier, weil da habe ich das reingepostet gehabt die Woche.
Ja, ich glaube,
doch, ich habe es gefunden. Katarina. Palma, genau. Aktuell Top Europa Ranking ist also Palma Futsal, Sporting Lissabon, Kairat Futsal und immer noch auf Platz 3. Cartagena, Benfica Lissabon, dann kommen die Franzosen mit Etoile Lavalois, Riga Platz 6, erst die Anderlecht mit Omar Raoult, den hätte ich auch nochmal gerne gesehen. Der gefällt mir wirklich seit der Euro. Sehe ich auch immer so bei Instagram lauter Videos von diesem tollen Pivot-Spieler. FC Barcelona, deshalb habe ich mit reingenommen hier. FC Barcelona aktuell halt nur Platz 9 in Europa und dann der FC Semey aus Aserbaidschan oder Kasachstan.
Betrachtet man sich diese Top 10, Daniel, und man nimmt mal die spanischen und portugiesischen Vereine raus, dann bleibt da noch dann bleiben da noch die kasachischen, dann natürlich Etoile, die Franzosen und der RSC Anderlecht. Von diesen aber auch wiederum ist es wirklich nur Etoile, wo wirklich tatsächlich dann faszinierend eben französischer Vertreter mit etlichen französischen Eigengewächsen. Während Kairat oder Anderlecht oder auch Semey, die kasachischen Teilnehmer, natürlich durch brasilianische Spieler gespickt sind. Das ist bemerkenswert. Stell dir das mal vor, dass du einen deutschen Verein hättest auf Platz 6 des europäischen Futsal-Team-Rankings und dieser hat primär deutsche Spieler. Also Etoile ist ja durchaus eine Ausbildungsstätte beziehungsweise ein Ort, an dem viele französische Nationalspieler spielen. Das wäre überragend. Und das heißt, warum baue ich diese Verbindung auf? Frankreich, Daniel, wäre für uns ein ganz interessantes Vorbild und damit verbunden auch der Futsal in der Schule. Und da können wir schon mal so eine kleine Prediction geben, dass wir demnächst auch einen Gast einladen werden, der das Thema Futsal und Schule ernst nimmt. Ne?
Ah, genau. Auf jeden Fall freuen wir uns. Ist für April geplant. Mehr dann davor, kurz zum Teaser.
Genau.
Aber ich wollte im Zuge eben dieser des europäischen Rankings der Clubs habe ich mir nochmal das UEFA-Koeffizienten-Ranking der Nationalmannschaften angeschaut. Dort sind 50 Nationen gelistet im Futsal-Ranking und Deutschland ist Platz 24. Also wir haben echt einen Sprung gemacht. Klar, Platz 1, Portugal, Spanien, Russland wird hier auch noch mit aufgeführt. Kasachstan, Ukraine, Frankreich. Dann kommen, ja, wir 24. Was ist vor uns? Vielleicht mal die drei vor uns. Platz 21 bis 23. Rumänien, Bosnien, Moldawien. Das sind also unsere Peer Group nach oben. Und unsere Peer Group nach unten ist Aserbaidschan, Litauen, Lettland und Schweden. So, das ist so, sag mal, unsere aktuelle Vergleichsgruppe vom Niveau her. Aserbaidschan fand ich ganz überraschend, weil man natürlich starke Clubteams dort hat, aber das Team selbst, das Nationalteam ist jetzt gar nicht so stark hier. Und was findet sich ganz unten? War doch mal spannend. Wer ist denn jetzt Platz 50? Sonst waren wir früher gar nicht dabei. Nordirland ist wirklich der letzte hier in der Rangliste. Darüber Schottland, San Marino, Estland. Also das splittet sich ja schon so ein bisschen. Das korreliert jetzt stark mit den Einwohnerzahlen auch hier unten im unteren Bereich. Das ist so das Ranking. Wir sind gut. Also mit im Mittelfeld. Genau, im Mittelfeld.
Ja, und woran ich sofort denke, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe oder mir die Teams anschaue, die direkt in der Nähe hinter Deutschland stehen, mit Lettland oder auch Litauen, das sind beides Länder, die schon große Turniere selbst ausgerichtet haben. Das heißt, Deutschland hätte auf jeden Fall das sportliche Ranking aktuell, die sportlichen Voraussetzungen von der Qualität der Nationalmannschaft, um ein großes Turnier auszurichten. Na, also Litauen mit der WM vor kurzem, Lettland jetzt mit der Euro. Ganz spannend, also dass Deutschland da mehr oder weniger auf demselben Level ist und damit verbunden rein sportlich auch mal an so einem Turnier hätte teilnehmen können als Gastgeber oder könnte in Zukunft. Das ist doch mal spannend. Spricht doch
mehr eingebracht. Wollen wir natürlich sehen, wird er auch hier.
Wenn hart auf hart kommt, dann nehmen wir den Ball und gehen alleine und machen das mit Herz und Leidenschaft.
Genau, so machen wir das dann. Mit der Euro. Ja, genau, einfach also machen. UEFA-Koeffizienten übrigens könnt ihr alle im Internet suchen. UEFA-Koeffizienten Futsal, alles frei verfügbar. Könnt ihr euch anschauen. Fand ich eine spannende Sache. Spannend fand ich dann, was haben wir da alles gemacht? Ich fand Augsburger Futsalschule, Adi Frebatsch hat tolle Interviews mit Kindern gemacht, was ich wirklich gut fand, die Kinder haben oft Spaß erwähnt und technische Weiterentwicklung. Fand ich super. Also niemand hat gesagt, dass er jetzt und möchte da Nationalmannschaft spielen, weil es einfacher ist oder so. Sondern hey, macht Spaß, Futsal ist einfach geil, zieht die Kinder an. Und im selben Kontext auch fand ich stark, Johnny Goede leitet eine Schul-AG mit 14 Futsalkindern. Daumen hoch, mega. Das ist doch toll, wenn jemand aus der Futsal-Bundesliga, ein Spieler, dann die Kinder dort adressiert, denen das erzählt und die Leidenschaft aufbaut. Das ist doch mega.
Auf jeden Fall. Also Daumen hoch hast du schon gesagt und immer weiter so. Ich bin mir sicher, dass es auch andere gibt, die sowas machen. Also Futsal-AGs in Schulen und so weiter. In der Hinsicht also auch unbekannterweise Daumen hoch für alle anderen. Aber wir wissen es jetzt gerade aus erster Hand von Johnny Goede. Sehr cool. Ein schönes Vorbild auf jeden Fall.
Genau. Grüße geht raus. Und Johnny the Walker. Goethe. Woher das auch mal kam, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann haben wir damit angefangen. Grüße.
Du hast damit angefangen.
Ich habe damit angefangen. So, dann sind wir echt bei den News. Allerletzter Punkt ist natürlich noch unser Instagram-Dashboard. Und da bist du natürlich eine Erklärung schuldig, Sebastian. Denn wir schauen auf den 14-Tage-Trend im Instagram-Dashboard. www.mrfutsal.de, dann auf Futsal-Statistik. Findet ihr immer die Instagram-Follower, auch die Bundesliga-Zuschauer übrigens. Dann die letzten 14 Tage, Platz 1 weiterhin Karlsruhe SC, ist aber nicht mehr so weit vorne wie die letzten Wochen, mit 537 Follower mehr. Dann der DFB-Futsal-Kanal mit 510. Da, meinem Erachtens nach, war der Push die Juniorenturniere in Duisburg.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Auf jeden Fall. Und dann kommt schon Platz 3, U19, Stützpunkt Westfalen. Sebastian, da bist du doch aktiv. 453 vor Mr. Futsal, unserem Account mit 208. GSV Duisburg dann, die GSG-Frauen, Futsal-Frauen, obwohl ich die später hinzugefügt habe, trotzdem noch plus 110. Blumstadt United, SD Preußen Münster, Futsal Dragons Augsburg und TSV Weilendorf waren die Best-Performen der letzten 14 Tage. Sebastian, erklär mal, was ist denn da passiert bei dir? Bei euch?
Das Gute ist, es sind echte Follower und keine chinesischen oder asiatischen, Daniel. Das ist auf jeden Fall. Und ich kann dir eins sagen.
Zugekauft jetzt.
Nein, genau.
Keine Nation, aber zugekaufte, ne?
keine zugekauften Follower. Nein, ich dachte mir, okay, also unser Stützpunkt-Account ist, da machen wir ja auch Content, ja, wir zeigen, wenn Nationalspieler nominiert werden, wir zeigen schöne Tore, wir zeigen das Team auf, wir werden demnächst auch höchstwahrscheinlich auch ein paar Trainingsinhalte teilen und so weiter. Also wir wollen da Informationen zum Futsal aus dem Stützpunkt Gütersloh zeigen und überhaupt aus dem U19-Kontext aus Westfalen. Und ich höre gut zu, Daniel, und ich beobachte sehr genau. Und ich habe mir die Mr. Futsal-Methode zu Herzen genommen und habe das entsprechend weitergeleitet. Und dann haben wir mit dem Stützpunkt angefangen, Leute, die unseren Content liken. Und wir haben ja, das ist auch ganz spannend, Daniel, wir teilen ja die Beiträge, die wir haben, wo Spieler drin sind aus den entsprechenden Vereinen. Wir teilen das als Co-Autoren mit den Vereinen. Das heißt, wir haben einen Beitrag, da, wo wir dann 4 oder 5 Nationalspieler dann präsentieren, dass die nominiert sind. Dann teilen wir das mit dem VfL Thesen und so weiter und so fort, mit Gütersloh und so weiter. Das heißt, die teilen den Beitrag als Co-Autor und dann kriegst du natürlich mehr Likes. Dann hat so ein Beitrag auch auf einmal 200 oder 300 Likes auf einmal. Und was wir dann gemacht haben, dann haben wir die Leute, die geliked haben, angefragt zu folgen. So, das war der erste Schritt. Gleichzeitig haben wir dann Leute angefragt, die im westfälischen Futsal folgen, haben uns also die Seiten angeschaut, der Futsalvereine, und haben dort in die Followerliste geschaut und diese Leute gefragt, wollt ihr uns nicht followen? Gleichzeitig hat der Stützpunktkanal dann auch deren ein Follow gegeben, weil das ist doch der Punkt. Dieser Stützpunktkanal oder so ein Kanal, auch eines Bundesligisten etc., der dient ja nicht dazu, dass du durch Instagram hoch und runter scrollst und dir alle Kanäle anschaust, sondern du gibst die Informationen und so weiter, Content von deiner Seite aus weiter. Du bist also ein Export und kein Import-Content sozusagen oder Kanal. Und deswegen ist ja egal, ob du jetzt 1000 Leute followst und 1000 folgen dir. Aber das ist so ein Geben- und Nehmen-Prinzip. Das, was du ja auch mit Mr. Futsal dann verfolgt hast, nicht so exzessiv.
Was, du hast es einfach nur nachgemacht, da gibt's auch das hier. Rot! Rot!
Ja, aber es funktioniert. Es sind jetzt fast 500 Follower an wenigen Tagen mehr. Zugleich kannst du es auch nicht endlos machen, das ist auch eine Erfahrung, weil Instagram dann denkt, du machst da nur Spam und so weiter. Das ist schon auch, dass du da dann auch einmal kurz blockiert bist, dass du das nicht immer durchgehend machen kannst. Aber der Punkt ist ganz einfach, wir schauen in dem westfälischen Futsal-Netzwerk, wem gefällt der Content. Und ich habe noch einen Trick verraten bekommen von jemand anderem, der sich noch auch sehr gut mit Instagram auskennt. Du
bist heute richtig der Trickmeister hier. Ja, pass
mal auf. Für alle da draußen, vor allem schaut mal, wer im Futsal Content kommentiert. Weil diese Leute, wenn man die zu Followern macht, dann ist es wahrscheinlich, dass sie auch bei einem selbst mal kommentieren. Und durch Kommentare und Teilen spreadet man die Inhalte ja noch mehr. Das erzeugt wiederum Algorithmus. Also ganz spannend, dass man auch dann gezielt Follower-Anfragen an die stellen könnte, die selbst auch dann kommentieren oder teilen, sodass das dann auch da einen Effekt hat. Ne? Also das ist der Hintergrund, warum jetzt der Stützpunkt-Kanal aus Gütersloh jetzt auf einmal 500 Follower mehr hat. Ja, und es werden in Zukunft auch noch mehr. Also den DFB-Futsal-Kanal und den KSC.
Den holt ihr noch ein, ne?
Ja, ja. Vielleicht schafft man den, ja gut, aber jetzt sind wir in Deutschland schon mal unter den Top 3. Ist doch nicht schlecht.
Das ist ja richtig bei euch hier, das hier.
Instagram-Hack des Monats.
Na, Daniel. So. Genau, das ist ein Hack, aber den habe ich natürlich durch Beobachtung und dein Vorgehen, wie man das macht. Und ich habe einfach weitergesponnen und habe das,
Okay. Dann
haben wir das halt
im
westfälischen Netz gemacht.
Können ja alle machen. Ist übrigens, schaut euch das an. Übrigens ist Alemannia Aachen verliert am meisten Follower. Aber da ist ja auch die Frage, wie geht's da weiter? Ja. So, Sebastian, jetzt sind wir mit den News ja durch. Und das waren ja schon viele. Und jetzt könnten wir entweder zur Bundesliga schwenken, zu den News, auf die alle warten. Oder ich habe auch ein Hauptthema. Eigentlich ist das Hauptthema.
Du hast noch ein Hauptthema? Wo kommt das denn jetzt her?
Ein Hauptthema. Einfach nochmal so die Frage. Das Scheitern der großen Vereine. Also eigentlich auch wieder basierend auf deinem Artikel.
Ja.
des Bundesliga-Friedhofs. Und hier ist nochmal der Friedhof der Kuschelvereine sozusagen, der großen Fußballvereine. Wir haben ja schon verloren im Futsal. Alle, die schon mal im Futsal waren und jetzt nicht mehr da sind, jetzt schon, Stand jetzt. Damit haben wir ja schon verloren. Hertha BSC, Eintracht Frankfurt, jetzt muss man die Liste nochmal anschauen. Fortuna Düsseldorf hatten wir schon. Wir hatten 1860 München. Also die Liste ist lang. Mhm. Und jetzt die Frage, ob wir die News ja schon raushauen oder nicht, Sebastian.
Naja, lass uns den Spannungsbogen noch ein bisschen hochhalten, denn du sagst also, große Fußballnamen funktionieren nicht im Futsal. Man kann auch gegenargumentieren, denn der KSC, der kommt ja jetzt gerade, ne? Der wird ja hoffentlich dann sich im Duell mit Mülheim dann zeigen, ob er Bundesliga reif ist oder nicht. Habe ich auch schon wieder was predicted, Daniel, das ist ja im Duell mit Mülheim. Das heißt, Relegation ist nicht so viel. Aber du hast recht. Also die großen Fußballnamen, die funktionieren nicht so im Futsal. Nicht im deutschen Futsal auf jeden Fall. Wenn du die Liste jetzt gerade vorgelesen. Und darauf basiert dann natürlich auch gleich unsere weitere News, die wir an diesem
Wochenende haben. Okay, du entscheidest, wann wir die rausholen anscheinend. Aber hey,
Bitte.
Das Scheitern eben dieser großen Fußballvereine im Futsal, was mein Gedanke war, ist, dass ich war selber von Fortuna Düsseldorf, selbst in Meetings mit den Vorständen, eben ein Meeting, auch ein zentrales Meeting mit Klaus Allofs. War in der Mittagspause, 12 Uhr, alle vom Hauptjob irgendwie rein in das Meeting mit Klaus Allof, für die Tagesgeschäft, für uns halt immer was Besonderes und haben unser Futsal-Modell vorgestellt und wollten halt erklären, ja, du musst hier in Futsal investieren für den Futsal-Way, also nimm die Spieler, die in den höheren NLZ-Jahrgängen auf der Bank sitzen und pack sie in die Futsal-Bundesliga, damit sie irgendwie dann am Ball bleiben und dass man ihnen eine Perspektive gibt. Das war ja was wollten wir auch anbieten als Abteilung. Weil Cashflow positiv, würden wir in der Ökonomie sagen, also einfach Gewinn erwirtschaften als Abteilung unmöglich in dem Setting. Es ist halt Investment. Ja, und das muss einfach querfinanziert werden. Und mir ist nochmal klar geworden, der DFB lässt die Clubs gerade hier alleine, weil er diese Diskussion müsste der DFB führen mit den Vorständen dieser Fußballvereine und erklären, warum sie das brauchen, dann werden sie ganz schnell erkennen, dass sie auch keine Argumente haben und eigentlich bleibt dann am Ende nur Anreize über finanzielle Punktesysteme, keine Ahnung, die auf den Fußball Einfluss haben, sei es Rückzahlungen aus TV und Sponsoren, du bekommst mehr Geld, wenn du auch eine Futsal-Bundesliga-Mannschaft unterstützt, ähnlich Frauenfußball-Support oder sogar Futsal-Zwang, auch wie bei den Frauen, um dann den Druck drauf zu bekommen. Aber sie haben uns einfach alleine gelassen und deshalb würde ich auch keinem Verein empfehlen, sich einem großen Verein anzuhängen, es sei denn, man hat extrem gute persönliche Kontakte in den Verein hinein, aber auch dann muss man dran denken, das sind gewählte Vorstände meistens und dann kann das auch ganz wieder anders aussehen. Ja. Wir bei Fortuna hatten in den ersten 2 Jahren auch einen anderen Vorstand, einen Vorstandsvorsitzenden, der eher positiv war dem Futsal gegenüber und dann einen, der eher den Finanzvorstand hat stärker wirken lassen, der immer schon gegen Futsal war. Und das hat dann am Ende auch zum Exodus geführt. Also das war so mein Grund. Übernehmt bitte die Argumentation, DFB. Geht jetzt zum KSC. Der DFB muss reden. Wer auch immer das beim DFB ist, ist immer so eine fiktive Person. Da müssen Gespräche stattfinden, nicht die Ehrenamtler. Ja. In diesen kleinen Abteilungen hängen lassen.
Namen ansprechen, verantwortlich für die Bundesliga, sei es jetzt Christian Sauer, Dennis Bessel, das sind ja schon Namen, die auch im deutschen Futsal kursieren und bekannt sind, die sich dann da auch verpflichtet fühlen könnten. Zugleich, Daniel, erzählst du jetzt schon so viel, dass wir eigentlich jetzt auch dann auf unsere Breaking News auch direkt Bezug nehmen müssen. Dann können wir gleich Regionalliga und Bundesliga analysieren. Aber Daniel, wir haben ja einen Beitrag jetzt rausgehauen am heutigen Abend, gestrigen Abend, wenn man jetzt das Ganze am Montag hört. Und da ging es darum, dass ein Futsal-Bundesligist nicht für die nächste Saison 2026/27 gemeldet hat. Das heißt, bis zum 16. März war Meldefrist. Da wurde keine Meldung gegeben. Das heißt, der Verein möchte und wird in der nächsten Saison nicht mehr an der Futsal-Bundesliga teilnehmen. Und eins lässt sich sagen, Daniel, es ist wieder eines der Gründungsmitglieder, Daniel.
Und unserer Information nach, es gibt ja keine offizielle Meldung dazu. Es wurde auch quasi intern, ja auch quasi, scheint es ja keine offizielle Kommunikation geben zu dürfen.
Genau.
Was verwundert, denn der DFB steht ja eigentlich für Transparenz. Also uns das wurde immer, weiß ich, in der Futsal-Kommission oder in den Futsal-Gesprächen Bundesliga immer, bitte, liebe Vereine, wir brauchen Transparenz. Jetzt verstehe ich nicht, warum hält man das denn Ganze zurück? Und deshalb ist uns auch aus vielen Quellen gemeldet worden,
dass
dort eben ein Team nicht gemeldet hat.
Genau, an diesem Wochenende, ich glaube, sechs unterschiedliche und auch durchaus seriöse und vertrauenswürdige Quellen haben uns das übermittelt und vermittelt. Und deswegen haben wir das auch dann heute Abend soweit rausgehauen. Und ja, Daniel, möchtest du sagen, wer nach bestem Wissen und Gewissen und der Quellenlage, die wir haben, in der nächsten Saison nicht mehr Teil der Futsal-Bundesliga sein wird?
Was? Okay.
Ja, mache ich. Unsere Quellen sagen, unsere Vermutung, unsere Gerüchte oder die Gerüchteküche sagt, es trifft tatsächlich den HSV.
Genau.
Weil selbes Problem wie wir bei Fortuna wahrscheinlich. Ähnlich, vielleicht Budget ist da, aber kein Support. Man kann nicht den ganzen Spieltag über Marktpreise finanzieren. Das ist einfach so teuer. Man braucht Ehrenamtler, man braucht Unterstützung, keine Ahnung, die Halle, den Transport. Ja, das, keine Ahnung, ist alles Gerücht, aber Sebastian, du weißt mehr oder nicht mehr oder vermutest was anderes.
Ja, ich habe natürlich auch meine Fühler ausgestreckt und habe jetzt kein Feedback bekommen, was nicht darauf deutet, muss ich ehrlich gestehen. Zugleich ist es nicht nur ein Fußball-Dino, der HSV, sondern eben jetzt auch für uns im Futsal ein Futsal-Dino, Hamburg Panthers, Rekordmeister. Also der Hamburger SV als Abteilung war mal die Hamburg Panthers. Das ist zusammen mit Weidendorf, oder sagen wir es mal einfach, der erste deutsche Futsal-Rekordmeister, was das angeht, in diesem Verhältnis mit Weilendorf und zugleich ein Gründungsmitglied der Futsal-Bundesliga. Und damit erhöht sich die Quote der Gründungsmitglieder auf 70%. 70% der Gründungsvereine der Futsal-Bundesliga, die sind innerhalb von 5 Jahren von der Futsal-Bundesliga-Landkarte verschwunden, Daniel. Und das gibt zu bedenken und zugleich, ne, jetzt haben wir noch mit dem KSC oder auch mit Preußen Münster noch einen Namen, also noch Fußballnamen. Ich kann mich erinnern und ich weiß noch, was war das Premierenspiel der Futsal-Bundesliga, Daniel, 2021?
Oh, das habe ich noch gar nicht bedacht. Fortuna Düsseldorf gegen den HSV, genau. 1-0 am Eike Thiemann. Nicht mehr da.
Das war das feierliche Spiel und der DFB, ich kann mich gut erinnern, hat damals auch auf dieses Pferd gesetzt, die Profifußballvereine als Zugpferd der Futsal-Bundesliga. Und jetzt, also mehr Beweis, mehr Evidenz kannst du nicht haben, wenn der HSV jetzt aus der Bundesliga verschwunden ist. Muss man einfach sagen, dass die Idee, mit Profifußballverein den deutschen Futsal zum Wachstum zu bringen, sehr stark darauf hindeutet, ist es gescheitert. Das Konzept ist gescheitert.
Wir haben noch ein anderes Gerücht, aber das ist sehr, sehr gerüchtig.
Ja, das ist gerüchtig, aber auch das kam uns heute zu Ohren. Und aber auch da gibt es 3 Quellen jetzt mittlerweile in der Zwischenzeit. 3 Quellen, die uns das unabhängig voneinander berichten. Soll ich es auch sagen?
Ja. Muss ja mal die Diskussion hier anreizen.
Ja, vielleicht will Florian sich direkt bei mir melden, aber uns wurde mitgeteilt, dass Jahn Regensburg nicht mehr unter dem Dach von Jahn Regensburg an der nächsten Saison der Futsal-Bundesliga teilnehmen wird. Die werden sich einen anderen Verein zuneigen, der eben nicht aus dem Profifußball, beziehungsweise ist ja auch da nur der e.V., also auch beim HSV, das ist ja der große Sportverein dann. Aber Jahn Regensburg wird auch so nicht mehr in der Futsal-Bundesliga spielen. Ja?
Aber also bitte melden, wenn das anders ist, weil dann können wir das natürlich klarstellen und dann machen wir das direkt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt langsam diese Intransparenz, wie das nächste Saison weitergeht, das muss jetzt mal diskutiert werden. Weil das Modell muss dann ja auch mal langsam ganz anderes werden, bevor die Vereine, die jetzt auch aufsteigen, denen muss ja bewusst sein, was das heißt. Also, wenn ich jetzt ein Verein bin, wie Karlsruher SC, wie PCF Mülheim, ja, wer da alles noch im Köcher ist, was heißt denn das Bundesliga? Das wird ja nach außen immer so erfolgreich dargestellt. Und jetzt vielleicht auch meine These, warum das so ein bisschen zurückgehalten wird. Das ist hartes Business da oben. Die Bundesliga ist teuer. und unsicher. So, und dann muss man jetzt mal klären, was ist denn hier ein nachhaltiges Modell, wenn jetzt sogar der HSV vermeintlich sich zurückzieht, wenn auch, was ich sagen, Pauli dann auch nicht meldet, wenn der Jan nicht meldet, aber nicht in die Bundesliga möchte, Kiel nicht in die Bundesliga möchte und auch Jan Regensburg sich zumindest einen anderen Verein suchen muss, dann sind das ja, da müssen wir reden, was muss sich ändern? Und zwar ganz schnell und ganz klar und nicht immer das hier.
Als König musst du ein Gespür dafür haben und alle Geschöpfe respektieren.
Das müssen wir machen. Alle respektieren, alle mitnehmen. Denn ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergeht beim HSV übrigens. Die könnten, wenn sie das richtig machen können, du kannst das Spielrecht mit in die Regionalliga nehmen. Also die Hamburg Panthers, das ist meine größte Hoffnung, dass zumindest die Hamburg Panthers weiter existieren als ihr alter Verein, wenn die Hülle noch vorhanden war. Weil so einen Verein gründest du jetzt auch nicht relativ schnell. Du kannst das Spielrecht also auf einen bestehenden Verein übertragen. Für die Regionalliga ist das eigentlich relativ einfach. Für die Bundesliga übrigens, damals die Lizenzverhandlungen mit dem DFB aus von der Fortuna-Seite, waren, dass man dafür eigentlich ein Dreivierteljahr bis halbes Jahr einplanen muss, um ein Spielrecht auf einen anderen Verein zu übertragen. Es gibt auch schnellere Modi. Deshalb spannend, ob da jetzt was dran ist bei Jan Regensburg und wie das läuft, ob das überhaupt zeitlich alles passt.
Ja, aber du hast folgenden Begriff gerade in den Raum geworfen, der ist hier ganz entscheidend. Wir benötigen Ideen und Konzepte, die wirklich Nachhaltigkeit ermöglichen. Wir reden hier gerade nicht von Wachstum oder was auch immer. Also als Ziel Wachstum zu haben, ist wunderschön ausformuliert. Nein, wir brauchen einen nachhaltigen Bestand. Ja, wir reden hier wirklich von mittlerweile 70% der Gründungsmitglieder der Futsal-Bundesliga, die nicht mehr innerhalb von 5 Jahren, wir reden hier nicht 50 Jahre, Daniel, also das sind 5 Jahre, das ist im Schnitt mehr als ein Verein der Gründung, der nicht mehr da ist, beziehungsweise dann zum großen Teil fast 80% lösen sich auf. Und das ist natürlich dann vehement und man muss über Nachhaltigkeit nachdenken und damit verbunden, du sagst jetzt auch gerade schon, ne, wenn Regensburg das mit den Namen, so wie wir es jetzt gehört haben, ändern wird, beziehungsweise den Verein wechseln wird, dann wird das schon vor Monaten in die Gänge geleitet worden sein. Ja? Und da ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, das Thema Transparenz. Ja, also transparent damit umzugehen und keine Verdrängungsmechanismen auch dort irgendwie zu provozieren, weil es ist ja, am Ende geht's da nur um Schadensbegrenzung und Verdrängung. Und das ist eine ganz tückische Kombination. Das weiß jeder, der so sich ein bisschen mit Organisationspsychologie oder sonst was auskennt, weil es ist am Ende des Tages, Daniel, wirklich, kommt das zusammen, Schadensbegrenzung und Verdrängung, ja, dann hast du am Ende, das ist der Anfang vom Ende, ja, das muss man einfach so sagen, ne, also dann erzeugst du Geheimnistuerei, ja, du erzeugst eine Fassade der kausalen Fortschritte, die aber gar nicht vorhanden sind, ja, und man geht nicht in den Schmerz, und wenn man nicht in den Schmerz geht, dann lernt man nicht und dann steht der Implodierung oder dem Implodieren nicht mehr viel im Weg. Ne? Und man muss Dinge öffentlich diskutieren, man muss transparent sein, ja, in einer Art und Weise, damit Verdrängungsmechanismen ausgehebelt werden. Und genauso muss sich dann die Institution, sei es ein Verein oder der DFB, dann auch öffentlichen Druck stellen, weil öffentlicher Druck dann eine Reaktion erzeugt, die durchaus positive Veränderungen ermöglichen. So, und deswegen, auch jetzt gerade, wenn wir das hier oder wenn wir das in einem Beitrag raushauen und wir hören das von vielerlei Stellen, ja, warum kommt das, wie gesagt, warum ist das nicht schon irgendwie öffentlich bekannt? Ne? Also, bist du noch da, Daniel?
Ja, erzähl noch, ich höre dir zu.
Was mein Gedanke da auch noch ist, stell dir mal vor, du hast eine Mannschaft, die nicht im Fußball, nimm mal einfach mal die Fußball-Landesliga oder geh ein bisschen höher, geh in die Verbandsliga oder sowas. Du hast eine Mannschaft in der Fußball-Verbandsliga, Landesliga, was auch immer, die nicht für die nächste Saison meldet, ja, das ist 2 Tage später in der Öffentlichkeit, ja. weil man da Transparenz herrschen lässt. Egal, das ist ja auch, während der Saison läuft dann da so eine Geschichte, gar nicht sich vorzustellen, wie das in einer Profiliga im Fußball aussieht, aber das ist am selben Tag teilweise dann noch bekannt. Ja, da wird eine Stellungnahme zugegeben, es wird eine Begründung gegeben, das wird transparent gemacht, weil Transparenz am Ende des Tages zum Diskurs führt und Diskurs erzeugt Fortschritt. Das ist einfach so. Und so umgeht man Diskurs, man umkurvt ihn und es entstehen psychologische Mechanismen, die durch Geheimhaltung zur Verdrängung führen. Ja, man redet sich da schön, schöner Idealismus, der aber überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat und man fährt das Ding sukzessive gegen die Wand. Und das möchte ich niemandem wünschen. Und deswegen.
Deshalb ist ja auch Transparenz auch für das Vertrauen in den Verband, in die Liga, in alles wichtig. Dass, ja. wenn du dich jetzt meldest zum Lizenzverfahren und den Aufstieg in eine Liga, dann musst du doch als Team, was jetzt in die Relegation teilnimmt, informiert werden, was dort oben passiert. Das kostet ja auch Geld. Also die ganzen Relegationsspiele sind nicht umsonst und vielleicht denkt sich das eine oder andere Team, ist ja doch ganz schön instabil da oben, wir müssen erstmal über die Bedingungen reden, dass wir da oben reingehen können überhaupt. Also finde ich fair, dass jetzt mal diese Diskussion auch mal startet und nicht erst, nachdem die Relegation durch ist.
Ja, und ich möchte das nochmal betonen, nochmal. Mir geht es hier nicht irgendwie um Lust an der Kritik oder sowas. Na, überhaupt nicht. Das darf nicht missverstanden werden. Sondern es geht wirklich, ich bin der Überzeugung, dass der deutsche Futsal zu wertvoll ist, um strukturelle Fehlentwicklungen irgendwie aus falsch verstandener Loyalität zu beschweigen, ja. Das ist ganz wichtig. Man muss darüber reden, man muss es diskutieren und am Ende des Tages, und deswegen komme ich auf den letzten Punkt, der mir dazu halt auch einfällt, wenn ich sowas sehe und dass das alles so hinter Türen geschieht und so weiter, dann ist es ganz typisch, das sind Verdrängungsmechanismen, Schadensbegrenzung, das beschreibt die Vorstufe oder auch den Weg hin in einen sogenannten Burnout. Also man könnte sagen, ein Futsal-Bundesliga-Burnout. Ja, und also wirklich ein Zustand, dass du dann dadurch auch eine chronische Überforderung hast. Du musst die Fassade erhalten, du musst Schadensbegrenzung machen. Du hast gleichzeitig dann eben diese strukturellen Fehlanpassungen. Ja? Und dadurch hast du ein System, das dauerhaft unter Druck gesetzt wird, ohne dass die notwendigen Ressourcen oder auch, man könnte sagen, Regenerationsräume und Entwicklungsbedingungen vorhanden sind. Und wenn man das überträgt, das so ein Burnout-Konzept, auf die eingleisige Futsal-Bundesliga, dann entsteht
wirklich ein Burnout-Konzept, das fand ich gut.
Ja, das ist ein erschreckend klares Bild. Das ist ein Ligasystem, das zu schnell zu viel wollte, das Leistungsspitzen erzwingt oder erzwang, ohne eine stabile Basis zu entwickeln und das seine eigenen Akteure, Vereine, Spieler und Trainer zunehmend überfordert hat. Das sind drei Aspekte. Das ist Diagnose Burnout, Daniel.
Das ist sehr gut, ja. Das wurde krass. Immer schwieriger. So. Die Leistungen wurden immer mehr an bestimmte konkrete Punkte geknüpft. Und dann bist du halt, ja, willkommen bei der Performance-Gesellschaft. Nur in der Performance-Gesellschaft muss halt das Objekt, dem du das aufgibst, die Hausaufgaben, fähig sein, diese umzusetzen aus Eigenleistung heraus.
Ja.
So, und wenn das nicht kann, dann bin ich völlig bei dir. Ist Überforderung und dann kommt das natürlich dann dabei rum. Aber
diese Symptome, die uns als wirklich als Fakten, als Evidenz vorliegen, sind Symptome des Burnouts. Und da, also wie gesagt, Futsal-Bundesliga-Burnout, ich glaube, ich werde zum Thema, ich habe ja den Beitrag geschrieben zu Futsal-Bundesliga 2.0, ich glaube, das wird eher ein Dreiteiler. Ich muss mal dazu auch noch mal ein bisschen was schreiben, weil das ist offensichtlich und darüber muss diskutiert werden und es braucht Veränderung. Ja.
Ja.
Und wer im Sport dann am Ende des Tages nur irgendwelche Erfolgssymbole, das Thema Bundesliga ist ja so ein Symbol, also wer das schützt, aber die tragenden Bedingungen dieses Erfolges nicht überprüft, der verteidigt am Ende nicht die Entwicklung, sondern bloß ihre Fassade. Ja? Und deswegen, das, was ich hier umschreibe, das soll nicht darstellen, dass das irgendwie unabwendbar wäre. Ne? Noch, ich will damit auch nichts rhetorisch beschleunigen. Ich will vielmehr sollte uns bewusst werden, auch uns, wir wollen vielmehr dazu beitragen, dass durch einen Kollaps gerade nicht eintritt. Ja, deswegen, das sind alles Warnanzeichen, aber wir sind schon mittendrin. Nochmal, 70% der Gründungsmitglieder der Futsal-Bundesliga sind nicht mehr da.
Ja, also. Das allein ist ja rein statistisch eine Zahl, für die Alarmbereitschaft. Und zwar genau. Nicht nur Stufe 1, 2, sondern schon 4 von 6 oder so.
Genau. Es benötigt Veränderung, ja. Es benötigt Reform.
Genau. Und die müssen jetzt angestoßen werden. Wir haben hier mitgemacht und haben gesagt, wir schubsen jetzt mal die Diskussion an. Nennen wir es mal so, weil es muss ja losgehen. Und sonst macht er das hier.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Dann sind wir ja da. Naja. Du,
ja.
Zeit. Wir haben's gesagt. Jetzt diskutieren wir nächste Woche alle zusammen. Überlegen uns was. Lass uns aber vielleicht mal weiter gucken auf die Regionalliga, denn da gab es nämlich noch eine Entscheidung. Und das ist aber auch wieder Teil dieser Diskussion. Nämlich, Blumstadt United unterlegt im dritten Spiel Eintracht Südringen ganz klar mit 2-6. Es gab da wohl auch einige Verletzungen und wie auch immer, bitte auch gerne mal rückmelden, warum jetzt auch da nochmal das Ergebnis so deutlich war. Aber zumindest ist jetzt Eintracht Südringen Ostmeister, aber auch hier ist nicht klar, ob eben Eintracht Südringen teilnimmt an der Relegation.
Genau.
Und auch nicht Blumstadt. Also das ist auch noch offen.
Ja, also gut, unseren aktuellen Informationen nach soll Blumstadt wohl Interesse dran haben, dran teilzunehmen, aber Eintracht Südringen scheint nicht gemeldet zu haben, laut unseren aktuellen Informationen. Also gerne dürfen uns da die Teams Feedback geben, wir korrigieren das selbstverständlich sehr schnell, nächste Woche im nächsten Podcast. Aber wir haben es letzte Woche ja schon so ein bisschen als Untertitel gehabt, Relegation der Vizemeister wäre das dann ja jetzt, wenn Blumstadt auch da reingehen würde in die Relegation. Ja, und Daniel, es gibt ja noch mehr Neuigkeiten. Wir haben gerade davon gesprochen, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Hamburger SV nächste Saison nicht in der Fußball-Bundesliga startet. Jetzt gucken wir in den Norden, in die Regionalliga Nord, dann erreichten uns ja jetzt auch im Laufe der Woche schon die Information, das hatten wir letzte Woche schon gesprochen, dass der Kieler MTV als norddeutscher Regionalligameister nicht in der Bundesliga-Relegation antritt. Ne? Da sprechen wir auch von einer gesunden Entscheidung. Und jetzt erreicht er uns die Information, dass der FC St. Pauli nicht antreten wird zur Bundesliga-Relegation, Daniel.
Ja, da habe ich ja vorhin auch nur gesagt als Gerücht, ich weiß es auch noch nicht.
Ja,
bitte auch melden, aber ist genau, alles offen.
Auch da melden.
Ja,
aber auch das ist eine Quelle.
Ja.
Sagen wir es mal ganz direkt, aus der ersten Hand. Das war ein Vertreter aus St. Pauli. So, und der sagt, St. Pauli meldet nicht, beziehungsweise geht nicht in die Relegation. Was bedeutet das, Daniel? Das heißt, wir hätten in der Futsal-Bundesliga in der nächsten Saison keinen norddeutschen Vertreter. Ja? Dass wir aus dem Südwesten in der Vergangenheit nur Mainz mal einmal hatten und seitdem nichts mehr aus dem Südwesten, das ist ganz normal eigentlich, so doof es sich anhört. Aber aus dem norddeutschen Futsal, dem Bereich, wo der deutsche Rekordmeister Hamburger SV, Hamburg Panthers herkommt, haben wir in der nächsten Saison aller Voraussicht nach keinen einzigen Vertreter.
Wahnsinn, wir hatten mal drei. Mit Wacker, St. Pauli und dem HSV. Wir hatten drei Stück.
Richtig.
Wahnsinn. Also
die waren mit dem Süden die Hauptvertreter.
Ja.
Und das ist doch interessant. Und gleichzeitig, was bedeutet das für die Relegation an sich? Schauen wir uns die Relegationsgruppen an. Heißt das, wir haben hier wieder ein direktes Duell zwischen Mülheim und dem KSC. Das heißt, die werden ein Hin- und Rückspiel spielen und der Sieger und dann haben wir da eine Tabelle, da geht es dann halt auch um Tore. Da geht es einen direkten Vergleich mit Toren. Da gibt es jetzt nicht, wir spielen eine Art Playoff Best of Three, sondern einfach nur Hin- und Rückspiel und dann wer hat die meisten Tore am Ende, das beste Torverhältnis. Ja, und das heißt, wir haben ein direktes Duell um den Aufstieg in die Futsal-Bundesliga zwischen dem PCF Mülheim und dem Karlsruher SC.
Also wir können es ja schon fast Bundesliga-Infarkt nennen heute die Folge. Das passt ja schon gut hier hin, ne?
Ich finde, aus diagnostischer Sicht finde ich Futsal-Bundesliga-Burnout auch nicht schlecht. Aber Daniel, das muss man sich klar machen. Wir haben keinen norddeutschen Vertreter. Laut aktueller Faktenlage. So,
ja.
Und das ist wirklich, das ist krass.
Hoffen wir, dass sich noch was verändert bis dahin. Und trotz der harten News, lass uns dann zum letzten Teil kommen, nämlich die Futsal-Bundesliga.
Bundesliga, oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Tja, guck, das war damals schon so, 1956, da war auch schon genug Sorgen. Denn es waren ja alle Spiele im Livestream, ich habe noch einige angeschaut. Natürlich unser Spiel heute, das wir komplett gesehen haben.
Ja.
Was mir erstmal aufgefallen ist und was mich maximal genervt hat, ist, das Gefühl, die Werbung auf Sport Europe sich nochmal verdreifacht hat. Also ich meine, früher war das doch irgendwie eine Minute, wenn überhaupt. Jetzt kommt da 4 Minuten Werbung, bevor ich den Stream starten kann. Wenn ich dann ausmache und aufs andere Gerät wechsle oder dann einfach mal aus Versehen zu machen, wieder drauf, gehen nochmal 4, also diese Plattform, bitte, gehört zur Reform dazu, bitte, weg. Brauchen wir nicht mehr. So, ja, auf der Startseite steht sowieso immer nur Eishockey und Handball und Volleyball. Ich sehe auf den ersten Buttons auf dieser Plattform nie Futsal. Also was machen wir da? Ich weiß nicht, was der Vorteil sein soll.
Ja, naja. Also so hart es sich anhört, aber YouTube ist King, was das angeht. Also YouTube ist niedrigschwellig, du kannst rangehen, viele haben einen günstigen YouTube-Premium-Account, kannst du ohne Werbung gucken, gleichzeitig ist die Werbung dort nicht nervtötend, also manchmal hast du gar keine Werbung, manchmal hast du Werbung, wenn du nicht angemeldet bist. Und das bei Sport Europe TV, sagen wir es mal mit Verlaub, ist verbesserungswürdig. Und YouTube ist kostenlos und hätte Verbesserungen auf jeden Fall. Weil was hast du denn von Sport Europe? Also, das ist auch die Frage, ne? Also, die machen ja nichts. Also, die liefern weder für die Vereine direkt keine Ressourcen, ne? Was der DFB da hält für
die Rechte. Der Techniker von den Panthers hat ja heute versucht, als Zweitstream über YouTube zu gehen, aber da gab es Probleme mit dem Plugin bei OBS, also bei der Streaming-Software, dass er dann den Stream abgebrochen hat, leider. Eigentlich war das geplant, das auch so zu machen. Naja. Gut, aber lass uns mal zum MCH gegen Hohenstein Ernsthal zu kommen. Tja, da gewinnt MCH nach der langen Negativserie 4-2. Es sah wieder nach wenig Zuschauern aus. Muss man schauen, es waren, glaube ich, mir waren wirklich viele, ne?
Irgendwie 80 Zuschauer wurde.
Ja, genau. Und war ein neuer Kommentator, war ein bisschen besser als der Alter.
Das war Ramo, der FSHler.
Ach ja, der war das ja. Okay. Der hat immer ins Mikro gehustet und gehaucht. Das war ein bisschen witzig.
Aber der ist jetzt schon ewig im Verein und der kennt die Spieler. Also von daher über die Spieler konnte er auf jeden Fall ein bisschen was berichten. Und ich fand die deutlich besser als beim letzten Mal. Die
steigert sich, genau.
Genau.
Und das Ergebnis für mich 4-2 war gerechtfertigt. Hot kann nicht Flying Goalkeeper spielen. Wahrscheinlich, weil sie es die ganze Saison nie gemacht haben. Denn auf der anderen Seite hatten sie... Ja, natürlich einen unfassbar starren Memosch Söser und auch einen Serhat Kott wieder da mit dabei, spielt bei zweiter türkischer Liga Fußball, ehemals NLZ-Spieler. Aber sag du doch ein bisschen mehr zu den Leuten.
Ja, also für mich war Serhat Kott nicht der entscheidende Spieler in diesem Spiel. Er hat zwar 2 Tore gemacht, man sieht die Qualität vor dem Tor auf jeden Fall. Also Serhat Kott, U17 Borussia Dortmund, dann gewechselt U19 Preußen Münster, dann verschiedene Vereine durchlaufen auf Profi-Ebene, sogar in der Spitze bei Fenerbahce Istanbul, in der Profimannschaft auch einen Einsatz gehabt. Und dann vielleicht falsche Entscheidungen durch was auch immer, so dass er dann jetzt gerade wieder in unteren Klassen spielt, aber ein super Spieler, ein super netter Kerl, einer der auch ein sehr guter Freund, der Spieler dort beim MCH, also die kennen sich, weil sie halt sich von klein auf kennen, und der kommt sukzessive mal vorbei und spielt, vielleicht ist er gerade auf Heimaturlaub, wer weiß, und dann spielt er halt mit. Das hat er schon damals bei uns auch gemacht, wenn wir Spieler brauchten. Dann waren wir glücklich, dass Serhat da war. Er ist ein überragender Fußballer, muss man einfach sagen. Und im Futsal fehlt ein bisschen das taktische Verständnis. Er hat die Tore beigetragen gestern, eine gute Aktion da gestartet. Das ist natürlich wichtig. Aber der alles entscheidende Spieler, das war gestern, das war am Wochenende Memosch Söser. Also bei aller Liebe. Memosch scheint wieder fit zu sein.
He's back.
Es war der beste Mann des Spiels. Also klar, du hast da noch Oliveira, du hast auch einen Robert Lubitsch, du hast Fuad Agnima, du hast einen Arifi etc. Die tragen auch vieles. Aber wenn du Memosch siehst, der hat mit Hot gemacht, was er wollte. Der hat seine Gegner mit Schuss finden.
Überragend, habe ich auch aufgeschrieben.
Ja. Wir haben beim NCA gesagt, der hat die zur Tankstelle geschickt. Ne? Also wirklich ein saustarkes Spiel von Memosch. Man muss sagen, Ich sage sowas, also solche Superlativen nehme ich ungern, aber Memosch so langsam, wenn wir das ins Verhältnis deutschen Futsal setzen, ist auch durch die Bewegung, die er hat, auch wenn er auf den Ala geht, dieser Sidestep, den er hat, also ich liebe das zu sehen, weil es ist alles so das, was wir dann beim MCH früher auch dann immer trainiert hatten. Dass das heute alles noch da ist, das ist so ein bisschen der Diego des deutschen Futsals. So ein bisschen der Memosch, ne? Ja, wirklich.
Ja.
So ein kompletter Spieler, der von hinten raus, dass, wenn er wirklich fit ist, das Spiel machen kann vom Fixe und vom Ahle aus, so torgefährlich, so gut in Vorlagengebung dann. Also wirklich, es ist so schade, dass er nicht mehr für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft spielt, weil ich glaube, jetzt mit seiner Erfahrung, wenn er fit ist, ist das mit der beste Futsaler in Deutschland.
Ja. Vielleicht für alle, die nicht so im internationalen Futsal sind, also wir meinen den Diego, ja. Brasilianischer Spieler bei, genau. bei Barcelona.
Vielleicht der beste Futsaler der Welt, Diego.
Ja,
spielt nicht mehr bei Barcelona, ist jetzt gewechselt in, ich glaube, Emirat oder sowas, auf jeden Fall irgendwo im arabischen Kontext. Aber der Punkt ist, ich möchte das ins Verhältnis setzen. Also für Deutschland ist Memosch schon so ein bisschen der Diego von dem
Möglichkeiten. Also nach dem Spiel auf jeden Fall.
Das war Wahnsinn.
Das hat er getragen, das Spiel.
Ja.
Das war echt gut. Ja. Also aber ich meine, einfach Agnima und Oliveira, die das halt flankieren.
Ja,
dann ist es halt schwer, auch für Hohenstein, die wieder, das muss ich auch sagen, keine Leidenschaft versprühen. Da sind halt sehr gute Spieler, sehr viele Strukturspieler. Und die können eben so eine Saison auf einem Niveau durchspielen. Aber in so einer Drucksituation, in der sie selten waren, dann eben diesen Fight auszupacken. Wir kämpfen jetzt für unseren Verein und wir kämpfen.
Ja.
Das merke ich bei Hohenstein nicht.
Das ist keine Verbindung. Also das nicht gesehen jetzt am Wochenende. Und ich muss aber auch eins betonen. Also ich ein bisschen in Relation setzen, das ist mir immer ganz wichtig. Ich weiß noch, dass wir vor ein paar Folgen mal darüber sprachen, warum Weilendorf jetzt so lange so dominant ist oder war. Und da habe ich jetzt nicht geschlussfolgert, dass Weilendorf einfach sich super stark entwickelt hat, sondern eine meiner Schlussfolgerungen, die sich jetzt auch mit diesem Spiel nochmal so ein bisschen bestätigt hat, dass die anderen Mannschaften einfach Federn gelassen haben. Und Hott hat Federn gelassen. Ne? Sei es bei den Spielern, da fehlt ja auch einiges, Kim Herterich und Sorokin und so weiter, das sind schon wichtige Leistungsträger, die jetzt fehlen. Aber auch auf der Trainerbank. Mit Dominik Naujoks. Der ist auch noch relativ unerfahren, ja. Ist jetzt auch das erste Mal Cheftrainer in so einer K.O. oder Playoff-Spielsituation der deutschen Meisterschaft. Und der muss da auch noch, der macht da auch gerade Erfahrung. Also das ganze Team, der ganze, ganz Hott entwickelt, ist gerade, steckt noch in der Entwicklung wieder. Und insgesamt wirkt Hott aber nicht so stabil. Und ja. Man muss einfach sagen, ich hätte Hott zugetraut, von den Veränderungen, die bei Weilendorf vor kurzem waren, zu profitieren. Man könnte ja auch noch davon profitieren, aber man sieht ja auch bei Weilendorf, was da jetzt wahrscheinlich wieder zurückkommt. Na, dann haben wir da natürlich wieder das alte Weilendorf. Gut, aber was man auf jeden Fall sagen kann, Hott braucht auf jeden Fall eine Leistungssteigerung. Im Rückspiel gegen den MCA sollte der MCA mit demselben Kader auch bei Hohenstein antreten. Also wenn Memosch nochmal so eine Form hat, dann sehe ich Hohenstein ausscheiden, muss ich ehrlich gestehen. Also da muss Hohenstein auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, um ja jetzt mit den Heimrechtsspielen, die sie haben. Oder
wird halt die Frage sein, kann der MCH die Übernachtung in Hohenstein bezahlen? Also wirklich, also wenn du da anreist und zurückfährst, also gerade dieses Anreisen an einem Tag und spielen, dann glaube ich nicht.
Ja. Das ist halt die Frage, ne? So, und auch ob das dann nochmal, wie weit das kollidiert mit Icon League etc., ja. Weil da gibt's natürlich die Knete, da gibt's die Substanz finanziell. Der MCH wird jetzt nicht geldtechnisch die Substanz für die Spieler liefern. Also ich bin ganz gespannt, mit welchem Kader da nächste Woche aufgetreten wird. Gleichzeitig traue ich dem MCH auch zu, da ein gutes Ergebnis zu holen. Gut, jetzt geht's nicht nur ums gute Ergebnis, also es geht ums Gewinnen oder ums Verlieren. Ich hoffe, dass der MCH da mit ähnlichem Kader auftritt, weil dann wird Hohenstein wieder ein Tänzchen kriegen, hoffe ich. Und Hohenstein muss aber auf jeden Fall Gas geben, sonst wäre einer der ersten Favoriten im Viertelfinale raus.
Ja, dann kommen wir zur nächsten Partie. Und zwar war das Liria gegen Regensburg. Mann, was war das denn für ein Spiel, bitte? Das war ja sensationell. Also das war mal wieder Futsal. Pur. Es stand 0-4 nach 8 Minuten 30. Kommentar war ein anderer Kommentator, aber auch sehr angenehm. Das war Ricardo selbst.
Ja, cool. Also liebe Grüße, ich fand's gut. Also,
ja, mach weiter, Ricardo. Sehr gut.
Wirklich, mach weiter. Also wirklich, einen guten Kommentator gewonnen für die Bundesliga. Also bitte. Also mir hat's gefallen.
Ja. Und dann stand es 4-0 und man dachte schon, okay. Jetzt baut vielleicht Regensburg, fährt ein bisschen runter und weil es geht natürlich um das Torverhältnis hier in den Playoffs. Aber dann was ja dann passiert ist, was dann Liria abgefackelt hat, das ist sensationell. Darüber wird man auch in den nächsten Jahren sprechen. Dann gedreht auf ein 7:6 nach Verlängerung.
Ja.
Und das ist Futsal pur. Obwohl, muss man sagen, technisch die Brasilianer bei Hohenstein, die Brasilianer plus Philipp Ropas.
Der wirklich, auch als Brazilian Brother bezeichnet wird dort.
Und du kannst ja gerne Sound Sebastian und alle, die zuhören. Ich habe es aufgeschrieben, während des Streams, bei 8 Minuten 30 ungefähr im Stream oben, habe ich das beste Anti-Pressing bisher gesehen in der Futsal-Bundesliga. Das war aus einer Linie, also ein Kick ungefähr auf 3 Meter Höhe auf der eigenen Seite. Und dann spielt der Ala den Ball auf den Fixo, der lässt den durch die Beine, spielt auf den linken Ala, also durch den Ball. Dann läuft schon der rechte Ala, der den Pass gegeben hat, schon in den Raum. In der Mitte kommt zum Doppel. Das hat wie aus einem Guss. Das fand ich so toll. Sieht man selten in dieser Perfektion, aber sie haben es nicht geschafft, am Ende irgendwie diese Motivation hochzuhalten. Vielleicht wie bei Hot. Was ist denn die Motivation dieser Spieler?
Ja, also erstmal, hier muss man ganz klar Komplimente an die Leistung von Liria geben. Also ganz starke Leistung. Damit verbunden, da hat man gesehen, das ist ein Team, das ist ein junges Team, die haben eine gewisse Identifikation, die haben eine Verbindung zueinander, das hat man gemerkt, sonst kannst du dieses Spiel nicht mehr drehen. Also wenn das ein zusammengewürfelter Haufen gewesen wäre, der, keine Ahnung, sich noch nie sonst, außer wenn es um Geld geht, irgendwie getroffen hätte, dann hätten die dieses Spiel nicht gedreht. Ganz einfach. So, das war ein Sieg so einer gewissen, ich sag mal, Gemeinschaft, vereinfacht gesagt. Ne? Während auf der anderen Seite mit Regensburg, sagen wir es mal so, halt eine brasilianische Truppe steht, die schlussendlich irgendwie dagegen nicht gewappnet war dann in diesen engen Situationen. Ne? Und das ist der Punkt. Über diesen Weg oder über diese Basis, auf Basis dieser Dimension, kann ein Team wie Liria, also wirklich auch hier der Außenseiter, muss man ja sagen, auch Regensburg ärgern bis hin zu besiegen. Ne? Bin gespannt, was im Rückspiel stattfindet dann, ne, in Regensburg. Aber Regensburg steht jetzt unter Druck. Ja, also die können sich jetzt keinen weiteren Ausrutscher, ne, erlauben. Und wenn Liria leidenschaftlich auftritt, ja, warum nicht den Schwung mitnehmen? Weil, come on, die haben hier wirklich das Heft in die Hand genommen und das Ding gedreht. Also fand ich eine wahnsinnig gute und interessante Leistung.
Spricht ja auch für eine intakte Mannschaft in Berlin.
Ja, genau.
Und dass eben Petra Schatterlin da ein wirklich tolles Team aus alten, erfahrenen Spielern und diesen Jungen geformt hat, für die freut es mich gerade aus dieser Historie heraus umso mehr.
Ja, auch für mich freut es auch für Spieler wie Fabian Schulz etc., die ja auch schon ein bisschen länger im Futsal sind, ne, dass sie da auch Leistungsträger sind, vorangehen, dann mit Spielern wie Ivany Smith oder sowas, die da als Juniorenspieler schlussendlich auch ganz klar Impact haben. Also es ist einfach schön zu sehen. Ich habe ja schon irgendwie ein paar Folgen vorher gesagt, ich bin so mittlerweile schon ein Fan von Liria geworden und solche Spiele kann dann auch nur ein Team wie Liria noch drehen. Na, also andere Teams, also zum Beispiel Hohenstein hätte ich nicht zugetraut, nach einem 0:4, 1:4 etc. noch zurückzukommen. Ne? Hätte ich Hohenstein nicht zugetraut gegen Regensburg. Und Liria, wie wir sehen, kann man zutrauen. Da ist eine gewisse Geschlossenheit, da wird füreinander eingestanden und das war einfach richtig schön zu sehen, neben dem guten Kommentar von Ricardo.
Ja, kann man eigentlich nochmal das hier dazu sagen?
Hey, okay. Zu genießen für alle.
Das war bestimmt die Ansprache auch dann in der Halbzeit. kommen wir zum nächsten. Das habe ich leider gar nicht so sehr verfolgt, das Spiel. SV Pars gegen den, angesprochenen HSV. 3:6. Kommentar, weiß ich nur, war irgendwie sporadisch da und dann mal wieder nicht. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber ich hatte da irgendwas Privates, habe nicht weitergeschaut zu dem Zeitpunkt. Ja. Hast du denn noch mehr gesehen vom Spiel?
Ja, ich habe ein bisschen reingeschaut, muss ich sagen. War ein spannendes Spiel, also jetzt über weite Strecken ausgeglichen, beziehungsweise es stand 2:2 zwischenzeitlich, ich glaube Mitte der zweiten Halbzeit und zum Ende hin hat dann der HSV seine Erfahrung vielleicht ausgespielt, denn für mich war Pars jetzt nicht das eindeutig schlechtere Team. Also ich rechne Paas durchaus noch Chancen in dieser Begegnung im Viertelfinale gegen den Hamburger SV aus, nach dem, was ich jetzt da gesehen habe. Ne? Also Paas kam auch nach einem 0-2 wieder, stand 2-2 und war eigentlich am Drücker. Aber am Ende hat es dann durchaus die Erfahrung, und hier kann man natürlich hervorheben, dass wenn du Michi Meier hast an der Seitenlinie, der weiß ganz genau, mit solchen Situationen umzugehen. Dann hast du Spieler wie Neves und sonst wem, die dann mit Wiegels, die dann am Ende des Tages natürlich auch eine Souveränität und auch da einfach eine Erfahrung ausstrahlen. Und der Kader vom HSV, ja gut, ich will jetzt nicht sagen, ist ein bisschen dünn bestückt gewesen. Also die hatten drei Feldspieler zum Wechseln. Aber das ist auch ein Trend. Also wie gesagt, das bei drei Wechselspielern würde ich sagen, ist noch alles in Ordnung, auf jeden Fall. Ist aber schon ein bisschen auf Kante genäht, wenn man es so betrachtet. Ja, aber die Erfahrung gewinnt hier, muss man einfach sagen. Da haben sie Paas im Hinspiel jetzt oder im ersten Viertelfinalspiel den Zahn gezogen. Ich bin aber auf das Rückspiel auf jeden Fall gespannt, denn ich sehe hier nicht eine ganz klare Favoritenrolle beim HSV. Ich glaube, Paas hat noch eine Chance. Ja, bin da ganz gespannt drauf und ich hoffe, es gibt einen Stream im Rückspiel, weil der HSV jetzt gerade, ja, das heute schon Hauptthema war hier oder ein wichtiges Thema. Und seit langem keinen einzigen Bundesliga-Stream mehr anbietet. Also das wäre sehr schade, wenn es da keinen Stream gäbe.
Macht im Nachhinein jetzt auch Sinn, das versteht man ja auch. Ja. Wahrscheinlich war da schon die Motivation minimiert, wenn der Verein ja schon wahrscheinlich vor Wochen signalisiert hat, dass es irgendwie nicht weitergeht, und dann hat man eben auch weiteres Investment dann wirklich dann runtergefahren. Macht dann auch jetzt, ergibt alles einen Sinn. Da haben wir ihn.
Ja,
einen Sinn.
Genau. Das Bild wird klar auf einmal, ne? Und genau. Ich habe auch schon vor ein paar Wochen erwähnt, denn mich haben ja auch schon ein paar Stimmen erreicht, dass es beim HSV bröckelt. Und für mich war das auch so ein Wackelkandidat. Also ob das überhaupt mit der Meldung für die Bundesliga klappt und sonst was. Jetzt hat sich das eben durch die unterschiedlichsten Quellen, die wir haben, bestätigt. Und ich wünsche dem Verein und auch den Spielern vor allem erst einfach alles Gute, dass sie da, ich hoffe, dem Futsal verbunden bleiben. Aber jetzt in diesem Moment sind sie immer noch mittendrin im Rennen. Stell dir mal vor, der HSV wird deutscher Meister, Daniel. Und dann keine Futsal-Bundesliga im nächsten Jahr.
Jetzt erst recht. Das können wir uns vorstellen bei UNO und so sagen, jetzt machen wir das noch mit der, weil dann kommt man schon nochmal als HSV auch in die Erklärungsnöte. Natürlich spannend, ja.
Aber
es gibt verschiedene Zoff und
genau. Ich habe, wie gesagt, genau, also es gab so viele Rückmeldungen auch aus wirklich vertraute Quellen aus Hamburg, die ich dafür mal gefragt habe. Und was zurückkam, ist auch, es ist keine Überraschung, ne? Dass sie jetzt eben zurückziehen. Und aber es wurde auch geäußert, es ist dann auch irgendwie in einer Art und Weise ein Armutszeugnis, sei es für die Liga und auch für den Verein. Es kam mir auch als Feedback aus Hamburg, aus direkter Ebene. Und wir werden sehen, wie das da jetzt weitergeht. Wie gesagt, meine erste Sorge ist jetzt erstmal für die aktuelle Saison noch, dass da ein Stream ist. So, das wirklich, weil genau. Du hast jetzt...
Machen wir mit kleinen Schritten weiter.
Genau, kleine Schritte weiter. Also, dass wir wenigstens für die finale Stream haben. Genau, und damit kommen wir ja dann auf unseren heutigen Stream, beziehungsweise gestrigen, wenn man es podcastzeitlich jetzt betrachtet. Und zwar die Futsal Panthers Köln gegen den TSV Weilimdorf. Und das, ich fand, wir haben ja vor dem Spiel erfahren, dass der Mergim Derwischai wieder dabei ist. Ne? Das wussten wir ja gar nicht. Das war dann für mich auch nochmal, da musst du nochmal ganz anders durchkalkulieren, die Chancen von Köln auf einmal, weil für mich war das eigentlich so eine Partie, wo ich sagte, ja, also wenn ich jetzt das Weilimdorf der letzten 3-4 Spiele nehme, also ohne deren Stars, ja, dann würde ich Köln schon Chancen zurechnen. Ja, aber mit Derwischai hat das eine komplett neue Konstellation ergeben. Und wir hatten ja sogar alle, die den Stream verfolgt haben, du hast ja mal die KI gefragt, was das ausmacht.
Also das hat mich jetzt echt umgehauen. Ich habe jetzt Gemini, ich benutze den Gemini-Account, auch in der Pro-Version, und ich habe vor dem Spiel gefragt, was glaubst du, wie das Spiel ausgeht, habe auch nochmal darauf hingewiesen, bitte suche aktuelle Informationen, auch dass die Top-Spieler eben fehlen. Das wurde auch gefunden dann von der KI, und daraufhin war dann der Tipp 3-4, also 4-3 Sieg für Weilimdorf. Und ja. In der Halbzeit, ohne dass natürlich die KI die neue Information hatte in dem Moment, habe ich dann nochmal gefragt, ach so, Merkim Derwischai ist doch dabei.
Genau.
Und dann hat die KI auch verschiedene Argumente ausgespuckt. Natürlich, und dabei das Ergebnis. Und dann war das wirklich 2-5. Das ja. war, also hat mich am Ende echt umgehauen, dass das so genau eingetreten ist.
Ja, und dieses Ergebnis wäre für Weilendorf ohne Derwischai auch nicht möglich gewesen. Wenn man schaut, wer hat die meisten Torschüsse abgegeben, wer hat den größten Hunger gehabt auf dem Platz, muss man sagen, es war Mergim Derwischai. Also jetzt auch ja. den Live-Eye-Test nochmal da. Ich habe im Stream dann irgendwann mal gesagt, der wird hier 20 Mal aufs Tor schießen und 2 Tore machen. Er hat 2 Tore gemacht und wahrscheinlich 20 Mal aufs Tor geschossen. Also der hat immer, sobald er im vorderen Spielfelddrittel war und die Möglichkeit gesehen hat, hat er versucht, eine Schusslinie zu kreieren, durch Läufe, also der hat sich dann entsprechend bewegt, fintiert etc. und hat versucht, den Ball Richtung Tor zu bringen. Das gelingt ihm dann 8-mal nicht, aber das 9. Mal ist das Ding drin. Während andere Spieler schon beim 3. oder 4. Fehlschuss den Glauben an sich verlieren, hat Derwischai so ein richtig, also wirklich, man merkt es, der hat einen Hunger. Der hat Hunger, der will fressen. Und das ist bemerkenswert. Und deswegen ist er Torjäger der regulären Saison. Und das hat er auch in diesem Spiel gezeigt. Der hat Hunger. Und ja. ist als Linksfuß auch nochmal richtig gut für die taktische Kombination, weil du hast halt erfahrene Spieler mit Ribeiro und Asowski, das sind beides Rechtsfüße. Mit Derwischai nochmal so ein Kaliber mit Linksfuß. Dann hast du mit Dorfschmidt auch noch einen Spieler, der in Entwicklung ist, aber auch schon eine gewisse Erfahrung trägt. Auch ein Linksfuß. Also diese Kombi, auch in diesem Block, den sie dann gespielt haben, das ist ja der stärkste Block, den sie aktuell auf den Platz bringen können. Recepi auch, ein guter Spieler, aber noch nicht so weit aus meiner Sicht, aber auch Torschütze, ein tolles Tor gemacht, also wirklich ein Lob an die Weilimdorfer Leistung auf jeden Fall. Aber Derwischai, muss man sagen, war einfach der Unterschiedsspieler. Und der war da. Und Gemini wusste es, wir wussten es. Und am Ende des Tages sind die 3 Tore Unterschied, 2-5, auch dank Derwischai dann eben hier nachvollziehbar.
Ja.
Genau.
Absolut so. Ich habe mich dann noch gefragt, was spannend, oder nicht gefragt, aber die Beobachtung war einmal, Kölner Panthers haben eigentlich ihre Blockrotation bis zum Ende durchgezogen, wohingegen Weilendorf auf ihre Top 5 gestellt hat. Und die haben dann wirklich bis zum Ende durchgestellt. Da frage ich mich auch, ob das auf Kölner Ebene nicht auch noch ein Zug gewesen wäre, so ab 6 Minuten vor Ende, wirklich jetzt, komm, lass jetzt die Top 4 mit kleinen Ausnahmen spielen. Aber hey, das ist verschiedene Philosophien. Hat in dem Fall nicht geklappt. Ich hätte es aber auch nicht gesehen, was hätte Kölner Panthers, Flying haben sie zur richtigen Zeit gebracht. Ja, am Ende ist die Qualität, die im Abschluss fehlt, war bei uns bei Fortuna auch eigentlich immer das Problem. Wir brauchen im deutschen Futsal halt gute Pivot-Spieler. Oder zumindest solche überragenden Ala-Spieler wie Derwischai, der das ausgleicht, dass du keinen starken Ala-Pivot hast.
Ja. Ja, Köln, also ja, im vorderen Spielfelddrittel auf jeden Fall, vor allem in der ersten Halbzeit hat man wirklich sehr gute Gelegenheiten gehabt. Also wenn da mal der Pass auf den zweiten Pfosten auch wirklich ankommt oder wenn da einfach der Hunger so groß ist, dass man das Ding auch einfach selbst verwandelt, dann kann Köln zur Halbzeit vielleicht sogar führen, muss man einfach sagen. Also die ersten 10 Minuten, klar, also Weilendorf macht mit der ersten Torchance ihr Tor, aber Köln war am Drücker, muss man einfach sagen. Also die haben das gut gemacht, die haben hoch verteidigt, die haben das wirklich mit den vorhandenen Mitteln sehr gut gemacht. Was mir bei Köln aber nochmal aufgefallen ist, und du nennst es ja dann Phantomrotation, ne? Na klar, die sind in Bewegung und so weiter und versuchen auch in die Räume zu kommen, aber derjenige, der den Ball erhält, hat weder den Blick nach vorne, da wo der Ball hingehen kann. Ne? Also wie oft haben die es verpasst, eine Parallela zu spielen oder sonst was? Also wirklich in die Tiefe zu bedrohen, das fehlte dort komplett. Also wirklich, das ist für mich ein Manko bei den Kölnern gewesen, dass die das Spiel in die Tiefe nicht gesehen haben. Also sie haben sich, wie du es nennst, Phantom rotiert. Der Spieler läuft, versucht in den Raum zu laufen, unabhängig davon, ob der Mitspieler mitläuft oder nicht. Aber der Spieler, der den Ball erhält, der zeigt überhaupt nicht, weder von der Körperposition noch von der Annahme, also dass der den Ball nach vorne annimmt oder mit dem Blick nach vorne. Also du kannst es in verschiedener Hinsicht halt dem Gegner zeigen, dass du die Tiefe bedrohst. Und dadurch konnte Weilendorf dann immer relativ einfach pressen und auch vor allem relativ energiesparend, weil du wusstest, wenn der Gegenspieler, also der hat keine Tiefe bedroht, ja, dann brauchst du auch da nicht großartig in der Tiefe mitgehen. So, also nochmal, die haben das wirklich effizient gemacht. Das war eine Effizienzleistung von Weilimdorf und deswegen konnten so ein Spieler wie Asowski, Ribeiro, Dorfschmied, also Ribeiro und Asowski haben gefühlt das ganze Spiel durchgespielt. Mergen Derbyshire kam dann auch, hat auch fast durchgespielt, aber die konnten das dann gut weiter beherrschen, ohne dass das Ganze zu laufintensiv gestaltet wurde. Ja, und auch eins, was man auch nochmal im Stream sich anschauen kann, auch ganz gut bei Weilimdorf, dass immer einer der Spieler, sei es Asowski, Ribeiro oder auch eben mal ein Derbyshire, die bieten immer eine sichere Passlinie an. Ja, die laufen sich nicht tot, die rotieren sich nicht tot. Also Asowski und Ribeiro, die überlegen sich sehr gut, nachdem sie den Ball gespielt haben, habe ich jetzt hier den Druck, habe ich einen Vorteil davon oder bleibe ich einfach mal stehen und mache mal einen Schritt zurück, um dann das Spiel wieder aufzubauen, also eine sichere Passlinie anzubieten, weil du dann auch natürlich damit Kraft sparst und dann auf Basis der Erfahrung und der Fähigkeiten, die diese Spieler haben, dann in den entscheidenden Momenten eben da sind. So, und das war der Unterschied. Also aus meiner Sicht, während Köln das mit der Effizienz und eben aufgrund der Situation, dass sie die Tiefe gar nicht gesehen haben, das ist Qualität, die bei Weilimdorf vorhanden ist, auf jeden Fall mit diesen Spielern. Und uns hat ja, das kann man ja auch erwähnen, auch ein weiteres Gerücht erreicht, dass in der nächsten Woche auch wieder Džindić dabei sein soll. Also nicht nur Derbyshire, sondern auch Džindić. Also wir haben dann nahezu das alte Team und Weilimdorf präsentiert sich dann langsam und sicher wieder zurück zum alten Titelfavoriten.
Der alte Ferrari, da ist er wieder.
Ja, aber gut, was hat das jetzt? Also ich muss sagen, klar, aus sportlicher Sicht, du hast, und was ist der Unterschied auch jetzt aus dem Viertelfinale im Verhältnis zu den vorherigen regulären Bundesligaspielen, dass die U19-Spieler, also ein Tahar Özdin, ein Ricardo Ferrari oder auch die Paurovic, solche Spieler haben in diesem Spiel keine Spielzeit erhalten. Ne? Also während sie noch in den anderen Spielen Spielzeit erhalten haben, haben sie in diesem Spiel halt keine Spielzeit erhalten. Das heißt, Weilimdorf geht es natürlich um den Erfolg. So.
Ja.
Und Entwicklung ist dann hier schlussendlich, ja, da dachte man, okay, die setzen jetzt primär auf Entwicklung. Ja, ein bisschen Pustekuchen, muss man sagen. Denn klar, wenn da solche Spieler jetzt zurückkommen, vielleicht hat man da jetzt auch eine andere Verhandlungsbasis für gehabt dann, weil wenn sie nicht spielen und so weiter, ja, dann ist das
aber natürlich auch, wenn man nicht weiß, ob die Spieler noch alle so bleiben und ob die Leistung abrufbar ist im Rückspiel. Ja, also auf jeden Fall sicher gehen muss ja. Im Rückspiel, ja, hey, wenn du führst, kannst du ja schauen.
Ja, klar. Ja, aber Daniel, es geht für mich um eine Grundhaltung, ne? So, machst du es ganz oder gar nicht? Also, es ist sonst ist das kein Fisch und kein Fleisch. So, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes.
Ach, könnte nochmal hier so ein Schweinchen, 50 Cent für Phrasen rein. Ich suche mir nochmal hier, oder ich mach selber Phrase. Oder hier, ja, aber Phrasenmeer. Sowas in die Richtung, ja. Ja,
ist das nicht ein Podcast? Nein, aber der Punkt ist, das ist die treffende Beschreibung dafür. Was ist das jetzt? Ist das nichts Halbes, nichts Ganzes? Wenn jetzt wieder neben Derbyshire auch ein Džindić und auch weitere dann vielleicht eventuell zurückkommen, ja, dann haben sie mal drei Spiele damit ausprobiert, haben gesehen, funktioniert nicht. Ja, das ist keine Entwicklung. Entwicklung geht durch Schmerz. Ganz einfach. Du musst eine Schmerzerfahrung haben. Und wenn du dazu nicht in der Lage bist, ja, dann musst du halt dieses Rattenrennen weitermachen. Dann mach es weiter. Und nochmal, ich spreche von Symptomen des Futsal-Burnouts. Futsal-Bundesliga-Burnout. Und ich denke, gesund ist es manchmal durch den Schmerz zu gehen. Auch für solche Vereine wie Weilimdorf. Aber jetzt, also sportlich gesehen, es ist super interessant. Das Spiel war wirklich unterhaltsam. Es war qualitativ auch interessant. Beide Mannschaften haben eben das rausgeholt, was sie rausholen konnten. Und Weilimdorf ist hier einfach ein schönes Beispiel für Effizienz, muss man einfach sagen. Das, was die in diesem Spiel gebracht haben, ist wirklich, ja, Erfahrung eines Meisters, muss man einfach sagen. Die Erfahrung eines Meisters.
Ja. Vielleicht auch noch zum Umfeld in Köln. Es war super schön, wie wir da begrüßt wurden. Von seinem Livestream nochmal da auf das Umfeld einzugehen. Cool. Ich fand es auch toll, dass die Damen dort, die ja auch noch verabschiedet wurden oder beglückwünscht wurden zur deutschen Meisterschaft und die Schale entgegennehmen konnten, auch dort stark mithelfen. Im ganzen Umfeld. Ja. Ich habe es auch beim TSV Weilimdorf in der Porsche Arena gesehen. Dort waren auch wieder sehr viele Damen dabei. Und meine These war ganz kurz, hey, ich glaube, so eine Damenmannschaft ist für die Struktur und die Stabilität einer Abteilung wertvoller fast noch als eine zweite oder dritte Männermannschaft, weil egal wo ich war, die zweiten, dritten Männermannschaft machen, helfen irgendwie nie mit bei der ersten. Wohingegen die Frauenthese keine Konkurrenz zu den Männern, dort mithelfen und sich gegenseitig einfach supporten, fand ich ganz toll. Also Futsal Panthers Köln schon super, dass man drinnen geblieben ist in der Liga. Von der Orga her, Spieltag, was man dort investiert hat, hat mir gefallen auf jeden Fall. Und es war natürlich schön mit dir, dieses schöne Spiel da zu kommentieren. Und jetzt drücken wir jetzt natürlich den Panthers nochmal die Daumen, ja.
Ja, also auf jeden Fall. Wie gesagt, jedes Viertelfinale hat gezeigt, ja, also dass der Abstand nicht groß ist. Ne? Also das hast du in jedem Viertelfinale jetzt gesehen. Da kann immer noch was im Rückspiel passieren oder in den folgenden Spielen. Es geht ja um das Best of Three. Und ja, zugleich auch jetzt hier zum Abschluss, ich kann es nochmal betonen, es war richtig cool in Köln, muss man einfach sagen. Wir wurden echt sehr, sehr nett behandelt und begrüßt und wir haben uns alle gefreut. Alle Seiten haben sich sehr gefreut. Die Halle ist schön, muss man sagen. Verdient eigentlich mehr Zuschauer, muss man auch sagen, diese Halle.
Ja.
Das auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, es waren noch ein paar Männer aus der zweiten und dritten dabei, glaube ich, bei den Helfern. Aber es war sehr offensichtlich, dass die Damen da stark unterstützt haben. Und das freut mich natürlich. Also der Verein scheint intern auf jeden Fall gewisse Strukturen zu haben, die da so einen Spieltag ermöglichen, was sehr schön ist. Ne? Das ist keine One-Man-Show, was super wichtig ist.
Das ist also, wichtig eigentlich. Das ist total wichtig, das stimmt. Aber du hast recht, da waren ein paar Leute von der zweiten.
Ja, genau. Also haben wir uns ja beim Stream auch unterstützt. Ne?
Ja.
Pippo, liebe Grüße nochmal da jetzt in die Richtung.
Und Nick, der und Techniker.
Nick, genau, den beiden, den hast du auch, den bist du richtig auf den Leim gegangen am Anfang.
Ja, aber es war wieder das 5G-Problem. Interessant, wenn wir dann nochmal.
Verstehe ich nicht. Wo kommt das Signal her? So. Genau. Nein, war schon ganz lustig. Nee, es war richtig schön und ja, ich freue mich auf unseren nächsten Stream. Mal schauen, wo sich der ergibt, in der Relegation oder wo auch immer. War richtig cool und hat Spaß gemacht und wie gesagt, ich wünsche den Kölnern im Rückspiel alles Gute, auch wenn Weilimdorf, wenn das sich bewahrheitet mit Djindic, dann natürlich wieder der klare Favorit ist.
Ja, aber du hast ja angesprochen, vielleicht auch als Übergang zum Ende, am 4. April, ne? Ich glaube, das ist ja Samstag, voraussichtlich in Mainz, also ich bin angekündigt, du musst noch schauen, live aus der Relegation bei der TSG Mainz. Und dann müssen wir nochmal schauen, wie das beim PCF Mülheim läuft, ob wir da noch was machen können. Und Augustdorf ist übrigens aufgestiegen, glaube ich, in die Regionalliga West heute noch.
Genau, herzlichen Glückwunsch
an Augustdorf.
Das ist auch direkt, ist ja Bielefeld-Gütersloh nicht weit weg. Also es ist wirklich die eine Ecke. Ne? Also ein weiterer Club aus der Ecke. Es freut mich als U19-Stützpunkt, ne? Weil sollten wir neue Spieler haben und die brauchen einen Verein, haben wir mit Augustdorf schlussendlich einen Regionalligisten. Das ist super, direkt um die Ecke.
Ja, genau. Die hatten auch angefragt, deswegen bin ich immer auf Augustdorf gekommen.
Aber können wir auch noch machen nächste Saison, sehr cool.
Lass uns alles machen, aber jetzt glaube ich anderthalb Stunden, Sebastian, haben wir geknackt.
Ja. Wahnsinn.
So, ich falle gleich um. Nach dem Tag, Livestream und noch Podcast an einem. Komm, mach den Endsatz.
Daniel, wir haben uns jetzt die gute Nacht verdient. Und es war ein schöner Tag, es war schön, dich zu treffen, es war schön in Köln. Und jetzt noch den Podcast am Ende gemacht mit Breaking News. Also was will man mehr? Dieses Wochenende war pickepacke voll und damit verbunden wünsche ich allen da draußen jetzt erstmal eine richtig schöne Woche. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche. Und Daniel, wir lesen uns die Tage, wir hören uns die Tage. Und ich hoffe, dass wir uns auch bald wiedersehen hier im Podcast hören wir uns wöchentlich und gesehen haben wir uns jetzt zweiwöchentlich, Daniel. Also, lass uns dranbleiben. Bis dann.
Ciao.